Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Filmpodcast.
Ja!
Mit dabei Marcel Eckert in den guten Tag.
Hallöchen und auch wieder mit dabei Timon aka Klängern, ja. Am Start, wieder back in unsere eigenen Zuhausen auch. War aber eine schöne Woche bei dir, muss ich sagen, war sehr gemütlich auf der Couch.
Stimmt, ja, wir waren ja letzte Woche bei mir, ja. Schade, dass wir nicht nochmal, müssen wir nochmal machen, auf jeden Fall.
Ich fand übrigens sehr interessant, ich habe mir die Folge nochmal reingezogen, wie der Drive oder der Flow einfach viel krasser ist, wenn wir uns gegenüber sitzen und sehen, wenn der andere aufhört zu reden, dass wir einfach direkt angesetzt haben. Weißt du, es war so wirklich, also wir haben die Zeit so, noch nie so effektiv genutzt, hatte ich das Gefühl. Aber mal gucken, vielleicht in Zukunft mal öfter in Persona, wa?
Ich glaube schon. Ja, wir kriegen das hin. Wir haben das ja schon ein, zwei Mal gemacht, dann bei mir auch damals im Studio. Und ich glaube, ja. Wenn wir das jetzt nochmal anpeilen, dann kommt ja noch eine ganz andere Dynamik rein.
So ist es. Die Dynamik ist da. Aber bevor wir jetzt auf die restliche Dynamik hier in unserem tollen Podcast zu sprechen kommen, möchte ich eine Sache kurz vorlesen,
ja,
die wir per Privatnachricht bekommen haben. Wir haben nämlich in der letzten Folge den wunderbaren, großartigen Film Kara Murat, der Retter Anatoliens geguckt. Gefährlicher oder tödlicher als 1000 Döner. Wir haben euch gefragt, was hatte damit eigentlich auf sich? Weil irgendwie hat der Hauptdarsteller von dem Film in über 300 Filmen mitgespielt, bevor er leider vor kurzem verstorben ist. Und wir haben tatsächlich jemanden hier im Postfach gehabt, der uns dazu ein bisschen Aufklärung geben konnte, Timon.
Mhm.
Soll ich einfach mal vorlesen?
Ja, gerne.
Ich mach das mal. Turan hat geschrieben, vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle. Kara Murat, die Filme sind Kult in der Türkei. Damals war es das große Ding und der Schauspieler zählt heute zu einer Legende und ist leider letztes Jahr verstorben. Heute lacht man darüber und auch meine Eltern denken sich heute nun, Mensch, was war das für ein Kack eigentlich? Aber PS, ich finde euren Podcast wirklich lustig, sehr unterhaltsam und versüßt mir die Zeit auf der Arbeit weiter so. Ja, sehr gerne, Turan, und vielen Dank. Das bedeutet also, Kara Murat ist in der Türkei Kult.
Geil.
Also das macht die Sache eigentlich noch viel lustiger, wenn ich ehrlich bin. Das ist einfach, wir hatten so viel Spaß mit diesem Film und offensichtlich hatten auch viele, viele andere viel Spaß mit dem Film in den 70ern. Deswegen nochmal eine Empfehlung an der Stelle, dass wir das nochmal vervollständigt haben hier, ne?
Finde ich aber geil, dass das nicht so ein Nischending ist, sondern dass das wirklich auch bekannt ist. Er könnte uns natürlich einfach verarscht haben, aber ich glaube da jetzt mal an das Gute, dass das wirklich stimmt.
Also, ich glaube nicht. Also, warum sollte er, da hätte er überhaupt kein Interesse dran. Wobei,
nee,
wenn ich drüber überlege, so oft wie ihr uns verarscht eigentlich, ist ja schon krass eigentlich. Naja.
Ja,
es ist nicht schlimm. Lassen wir uns halt einfach nicht mehr verarschen. Es ist halt einfach so.
Ja, genau. Ja, Marcel, eine Woche ist wieder rum. Was hast du denn so geguckt? Erzähl mal.
Leider nicht so viel. Ich war ja über das Wochenende in der schönen Eifel, sag ich mal, und hab da ein bisschen getanzt.
Wanderurlaub hast du gemacht?
Ja, genau. Bierurlaub habe ich gemacht. Und daher habe ich eigentlich nur eine Sache geguckt, wo ich mir denk, so, okay, das ist schon irgendwie merkwürdig, dass ich nur diese eine Sache jetzt präsentieren kann, aber besser als nix, sag ich jetzt einfach mal, ne? Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber ein guter Kollege von dir und ein entfernter Kollege von mir, ich kenne ihn halt einfach nicht, das ist halt die Problematik, der liebe Fresh Torge hat jetzt eine eigene Fernsehserie gekriegt.
Yes, ich habe sogar gesehen. Also ich habe nicht reingeguckt, ich wollte und bin dann aber noch nicht dazu gekommen. Aber so wie Phil Laude letztes Mal oder vorletztes Mal von uns besprochen wurde mit seiner eigenen Show, hat Torge jetzt auch eine eigene.
Genau, die Öffentlich-Rechtlichen, die schnappen sich jetzt scheinbar alle Classic-YouTuber, die wohl noch so kreuchen und fleuchen. Und ja, ich habe da einfach mal reingeguckt. Warum habe ich da reingeguckt? Mir wurde von Torge bei YouTube ein Video vorgeschlagen und frag mich nicht warum, aber ich habe draufgeklickt. Und kein Scheiß, ich habe mich kaputt gelacht. Und das hatte ich bei Torge schon lange nicht
das
mehr.
Das mit
weil
Phil Torge Laude, ne? Oder? Hm? Das mit Phil Laude zusammen?
Nee. Ich weiß nicht mehr, welches das war. Das war auch so wieder irgendeine, ich glaube, das ging darum, dass da irgendwie eine Mutter und eine Tochter sind und die haben keine Kohle mehr und die müssen ihr Pferd irgendwie verkaufen oder irgendwie sowas. Okay. War irgendwie lustig. Ich musste irgendwie lachen. Ich hatte Spaß mit dem Video. Und dann bin ich drauf gekommen, so, ja, okay, er hat ja seine eigene Fernsehserie. Gucken wir mal rein. Einsame Herzen heißt das Ganze. Ist in der ZDF-Mediathek zu finden. Läuft noch nicht im Fernsehen. Ob es noch irgendwann da landet, sei mal dahingestellt. Und ist, ich gehe jetzt erstmal drauf ein, was es überhaupt ist. Es ist so eine Sketch-Comedy-Show auch, wo er natürlich alle Rollen spielt. Ich glaube, es sind 29 verschiedene Charaktere, die der in 6 Folgen spielt, wo man einfach schon mal den Hut ziehen muss.
Ich finde das auch stark so bei Torge. Also der spielt ja so viele verschiedene Rollen mit Perücken, mit Zähnen, ja. Mit Dialekten und so. Und ich kaufe dem jede Rolle irgendwie ab. Also ich denke mir nicht immer, ach, das ist Torge verkleidet, sondern ja. Irgendwann werden diese Rollen halt wirklich lebendig. Und das finde ich bei ihm krass, dass er hat ja schon so ein relativ markantes, klingt falsch, aber so ein besonderes ja. Gesicht. Der hat jetzt nicht so ein Allerweltsgesicht, aber trotzdem sieht jede Figur irgendwie für sich einzigartig aus.
Ja, ich meine, das funktioniert mal besser, mal schlechter, ne, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber so im Großen und Ganzen habe ich da auch schon großen Respekt vor, dass er so viele Charaktere da auch irgendwie zum Leben erwecken kann. Und bei dem Format geht es im Prinzip darum, das ist so eine ja auch so Mockumentary-Style, eine Dating-Show, da setzt sich dann quasi eine Person vor die Kamera und stellt sich vor und sagt, dass sie einen Partner fürs Leben sucht oder eine Partnerin fürs Leben sucht. Und dann werden die halt in so kurzen Sketchen in Situationen gezeigt, die Charaktere im Prinzip ausmachen. Und ich muss wirklich sagen, also nach Kartoffelsalat 1 und 2, wo du ja auch tatsächlich
involviert warst. Ich möchte aber noch mal eine Lanze brechen. Also der erste war wirklich scheiße. Aber ich fand, der zweite Kartoffelsalat, unabhängig davon, ob ich da mitgespielt habe, war süß irgendwie. Also da haben sie eine kleine Geschichte erzählt, die auch mit Herz erzählt wurde. Den fand ich nicht schlecht.
Ja, ich hab tatsächlich den bis heute noch nicht zu Ende geguckt, ne? Ich bin noch nicht mal bis zur Stelle gekommen, wo du warst. Das war mir irgendwie zu viel. Bei dem ersten Teil, muss ich sagen, war halt der Trash-Faktor noch so ein bisschen da, ne? Da konnte man sich das noch so ein bisschen trashig angucken, was mir aber auch wiederum irgendwie leid getan hat, weil ich mir schon gewünscht hätte, dass die Filme gut ankommen und gut funktionieren. Vielleicht muss ich mir den zweiten einfach nochmal geben. Und auch Torge als YouTuber, der Humor ist halt schon eher für die jüngere Generation.
Findest du?
Finde ich persönlich, ja, schon.
Nee, also, finde ich nämlich
schon
nicht.
Sehr albern oft.
Weil das ist, glaube ich, ein Humor, ich kenne so hinter den Kulissen ein paar, die auch mit Torge zusammenarbeiten. Das ist ein Humor, der bei den Jüngeren funktioniert, also so deutlich jünger als wir, aber
ja,
dann
ganz,
auch wieder bei
jung,
aber ich, ja. Dann auch wieder bei den Älteren, also die Facebook-Generation, und da sind auch richtig viele Leute, die das abfeiern. Also der ist ja auch dauerhaft über Jahre einfach erfolgreich gewesen, und so diese 50-plus-Generation ist auch richtig, richtig stark in seiner Zielgruppe.
Ja, das glaube ich sogar. Also gerade mit den beiden Omis, die da über den Zaun reden, der hat ja auch in der letzten Zeit wirklich viele neue, starke Charaktere mit reingebracht, finde ich. Also das ist halt der Punkt. Ich habe da schon länger nicht mehr reingeguckt. Und ich muss sagen, der hat sich wirklich gemausert. Also auch vom Humor her, von der Comedy, von dem, wie er es am Ende macht. Und das jetzt gepaart mit der Produktionskraft von einer richtigen Produktionsfirma, die halt auch schon länger fürs Fernsehen irgendwie produziert, merkst du halt tatsächlich, das funktioniert. Mhm. Natürlich war das jetzt nicht durchgehend zum Brüllen komisch, aber ich hatte einige Momente, wo ich lachen musste. Also mein Favorit, also es ist halt immer in jeder Folge, glaube ich, 3 Charaktere, die vorgestellt werden, und die wechseln dann in jeder Folge. Also du hast halt nie irgendwie das Doppelte. Ich glaube, mein Favorit war der Typ, der aus Versehen Vertrag unterschrieben hat und jetzt gezwungen ist, sein Leben lang ein Fischbrötchenkostüm zu tragen. Und der sucht natürlich jetzt eine Frau, weil er keine Frau findet. Das war wirklich dieser absurde Humor, den ich sehr gerne mag. Und der fließt immer mehr irgendwie mit rein. Dieses Blöde, nicht dieses Alberne, aber dieses Blödsinnige.
Ja.
Das ist eher so mein Humor. Und hat tatsächlich, muss ich sagen, muss ich mal ein Lob da lassen, hat ganz gut funktioniert. Ich finde das Konzept mit diesen Interviews zieht sich sehr. Also ich habe nach 6 Folgen auch wirklich keinen Bock mehr gehabt. Da hätte ich mir, glaube ich, eher so eine richtige Sketch-Comedy gewünscht, wo halt dieses Dating-Format vielleicht, also wie Switch ein bisschen, wo das Dating-Format vielleicht zwischendurch mal kommt. Oder bei der Bully-Parade damals. Aber ich finde, das hat Potenzial. Grundlegend, also dass Torge da weiter drauf aufbaut. Also ich habe, und da tut mir leid, dass ich dazu sage, aber ich habe mit deutlich Schlimmerem gerechnet. Ich habe mit so einem, das, was wir quasi über Phil Laudes Serie gesagt haben, da dachte ich, geht der Weg hin. Aber es hat mich tatsächlich doch gehalten, muss ich sagen.
Ja, schön. Freut mich für Torge.
Einsame Herzen heißt es, nochmal kurz.
Ich habe auch großen Respekt vor Torge, weil der das, wie gesagt, ja schon seit Jahren extrem erfolgreich auch macht. Und ja, ich ja mal auch in einem Video bei ihm mitgespielt habe. Und also das ist halt wirklich so oldschool, ne?
Ja,
der,
ja,
ich meine, der wohnt da oben irgendwo in, ist das noch Ostfriesland?
In Dithmarschen.
Da und ist weißt nichts, du was? Da ist gar nichts, weißt du, und dann schreibt er sich halt irgendwie an einem Tag ein Skript und dann stellt er sich da irgendwie auf eine Straße oder auf ein Feld oder guckt halt über einen Zaun. Dann hat er irgendwie seinen einen Kollegen, der halt immer die, da die Kamera macht, dann filmt er da und dann setzt er sich in seine Wohnung und dann schneidet er das und dann fertig. Da ist ein, er macht das einfach alles selber, ohne groß Leute drumherum, ohne Fans, ohne Prunk und so. Und das finde ich halt geil, dass man so seit Jahren einfach das macht, worauf man Bock hat, so kreativ.
Das feiere ich auch. Also ich hatte, auch wenn nie so die Videos mein Humor war, ich hatte immer großen Respekt vor ihm als Person. Ich mag ihn auch total gerne als Person, auch wenn ich ihn leider nie kennenlernen durfte bisher. Deswegen Grüße gehen raus. Und was halt noch so ein bisschen der Bonus an der ganzen Sache ist, und das, ich sag das jetzt einfach mal, ist vielleicht jetzt nicht so klug dazu sagen, aber ich sag's jetzt einfach mal, seitdem ich ein Kind bin, fahren ich und meine Familie immer nach Dithmarschen in Urlaub. Da, wo er wohnt, das ist mein zweites Zuhause. Und deswegen fühle ich so den Humor auch, den er jetzt so mit eingeflossen hat. Dieser nordische Humor, die Gegenden, die halt vorhanden sind, ne? Da gibt's dann auch in der Show jetzt, worüber ich geredet habe, gibt's dann eine Frau, die ist Stadtführerin in Wessel, also er kommt ja aus Wesselburen und ich glaube, er hat jetzt Wesselburner, komplett absurden Namen, hat er sich in eine Stadt ausgedacht und die Frau behauptet dann immer so, dass da damals Hitler gewohnt hat und so. Und also der Humor ist in der Serie tatsächlich auch nicht mehr für Kinder, sondern auch dann eher für die ältere Zielgruppe.
Okay, ja, vielleicht fürs Fernsehen so ein bisschen angepasst dann, ne? Aber genau, wie gesagt, Hauptzielgruppe ist, glaube ich, echt so ab 40, 50 dann auch nochmal.
Ja. Ich glaube, das ist die Hauptzielgruppe und so langsam kriegt er mich auch. Mag aber auch daran liegen, dass ich auch älter werde.
So langsam, du kannst so anhand, wie witzig du Torge-Sketche findest, erkennen, wie alt du ungefähr gerade bist.
Dein
Humor, Alter.
Auf jeden Fall. Ja, irgendwann bin ich der größte Fan und dann gehe ich dann da essen, wo er auch essen geht oder klingel mal an und frage nach Autogrammen oder so, wie bei Michael Wendler, die Fans hier in Dienstlagen früher immer.
Welchen großartig. Welchen geilen Move ich auch echt gefeiert habe, war während der Corona-Zeit, als ja in Italien da zum Beispiel gesungen wurde, dann abends von den Balkonen und dann alle mitgesungen haben, da Torge das parodiert hat, wie das in Deutschland wäre, wo an einer singt und alle sich abfacken wegen Ruhestörung. Und es dann, also das war ja eine Parodie, aber die im Ausland haben das halt nicht gecheckt und dann war das halt so in den internationalen Nachrichten überall. So, ja, hier in Deutschland gerade. Und dann haben die halt Torges Video gezeigt, wie sich andere darüber abfangen. Und die haben es natürlich nicht gecheckt. Fand ich sehr, sehr schön.
Ja, das kenne ich gar nicht. Ja, das ist auch schön.
Ja.
Ja, wie gesagt, wir meckern ja hier auch viel, ne? Also gerade Kartoffelsalat hat ja wirklich viel abgekriegt und da muss man halt auch mal ein bisschen loben. Ist jetzt nicht der heftigste Shit, Einsame Herzen, ne? Also gibt natürlich immer noch bessere Formate, aber ich finde das als Start in so eine professionellere Situation. Ja,
man muss das mal
Situation
aufbauen ein bisschen.
Genau, da ist er auch nicht alleine, der die das Drehbuch schreibt, sondern ich glaube, er hat mit 2 anderen noch da irgendwie dran geschrieben und dann gibt's wahrscheinlich auch wieder irgendeinen Produzenten, der dann das wieder kacke findet und das anders haben will, ne? Also, aber trotzdem hat ganz gut funktioniert und wer so ein bisschen schmunzeln möchte und mal zwischendurch lachen, der kann sich das auf jeden Fall mal geben.
Ja, das ist doch was. Schön. Na?
Ja, was hast du gesehen?
Ich habe mir einen Klassiker angeguckt. Ich arbeite ja immer noch daran, Filme zu gucken, die man gesehen haben sollte, wo ich dann aber leider bisher nicht mitreden konnte. Ich habe mir täglich grüßt das Murmeltier angeguckt.
Sorry, das ist immer die erste Reaktion.
Ja.
Ja, okay. Wie fandst du denn?
Weißt du, ich habe alle American Pie Filme geguckt und alle Rocky Filme, aber leider noch nicht täglich grüßt das Murmeltier. Sorry.
aber man muss Prioritäten setzen.
Ich habe diese Bildungslücke gefüllt. Ja, ein, ich würde sagen, eine Rom-Com von 1993, der Inbegriff des Zeitschleifenfilms, ne? Der Fernsehmoderator, der jeden Tag im gleichen Ort aufwacht, am gleichen Tag und den gleichen Tag immer und immer wieder neu erlebt. Und dadurch, dass das so viel rezipiert wird in der Popkultur, dadurch, dass das ja so wirklich der Inbegriff ist davon, wusste ich halt immer schon so ungefähr, was kommt auf einen zu, ne? Welche verschiedenen Phasen gibt es. Ich hatte zum Beispiel auch vor einiger Zeit ja mal Palm Springs gesehen, der ja in einer ziemlich ähnlichen Richtung ist.
Ja, der ist auch ganz cool, war mir dann aber doch ein bisschen zu romantisch, ehrlich gesagt, am Ende.
Ja, aber du hast da ähnliche Mechanismen, ne? Also wenn du zum Beispiel am Anfang merkst, okay, fuck, ich stecke jetzt hier drin, dass du dann irgendwie versuchst zu entkommen, dann die Grenzen auslotest, dich irgendwann damit abfindest und das dann irgendwie für dich nutzt dann. Aber ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film.
Na, Gott sei Dank.
Ja, ich fand ihn sehr lustig. Ich fand auch Bill Murray sehr gut. Ja, gut, das mit diesem Romantik-Ding, es wirkt so ein bisschen 90er-Jahre-mäßig. Aus der Zeit ist er ja auch, das ist okay. Ja. Aber ja, fand ich sehr, sehr schön, was sie aus der. Also eine sehr, sehr kreative Idee. Bin ich froh, dass ich den Film endlich mal geguckt habe. Und ich habe ihm eine 8 gegeben.
Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Klassiker, ne? Und den kann man sich mal wirklich zwischendurch mal so geben. Das ist eine schöne Sache. Und der Kniff mit der Zeitschleife, das ist halt einfach genial umgesetzt. Ich finde schade, dass es nicht mehr solcher Filme gibt, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich glaube,
bin da schon ein bisschen Fan von.
Aber ich glaube, das ist halt so gut in der Geschichte erzählt, dass alles andere, also Palm Springs war jetzt im Nachhinein betrachtet auch schon sehr ähnlich. Und weiß ich nicht, ob es das dann wirklich braucht oder ob die Autoren dann immer gesagt haben, so, ja, eigentlich haben wir ja jetzt alles.
Ja, nee, aber du kannst aus dem Grundkonzept ja schon noch ein bisschen mehr rausholen in gewisser Hinsicht. So Edge of Tomorrow hat das ja auch so gefühlt ein bisschen mit aufgenommen. Aber ich sag mal, irgendwie fand Edge of Tomorrow auch total super. ja, aber ich mag solche Filme. Also ich könnte mir da noch 10 bis 15 von reinziehen. Und Tätelgrüß, das Murmeltier ist so der, vielleicht so der Urvater dieser ganzen Filme. Dementsprechend hast du auf jeden Fall nicht viel falsch gemacht, den Film anzumachen.
Ja, fand ich auch. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich so der Ursprung ist der Geschichte. Also ich hatte wohl gelesen bei den Trivia-Fakten, gab es ein paar Autoren, die sich dann darum gestritten haben, dass einer gesagt hat, ja, hier, ich hatte die Idee aber viel früher. Und es gab wohl aber von dem Drehbuchschreiber eine Vorlage, wo er meint, das hat ihn irgendwie dazu inspiriert. Da habe ich mich jetzt auch nicht reingefuchst. Aber
ja, sei es so. Also man muss ja nicht immer tief eintauchen, ne? Also manchmal reicht es einfach auch, das Werk so wie es ist zu genießen.
Eben. Aber man merkt auch, es ist eine Komödie, weil ich bei dem Trivia-Fakt auch gelesen hatte, dass die Autoren nicht die dunkle Seite von sowas ausarbeiten wollten, weil man natürlich, naja, wenn man keine Konsequenzen spürt, kann der Mensch auch manchmal sehr psychopathisch werden. Und darum geht's ja hier überhaupt nicht, ne? Also, klar versucht er dem irgendwie auch zu entkommen. Aber, also, er könnte natürlich auch vielen, vielen anderen Menschen Leid zufügen und dann am nächsten Morgen aufwachen und dann ist das alles wieder vergessen. Aber das haben sie jetzt hier mal ausgeblendet. Das finde ich auch ganz gut. Das muss jetzt auch nicht sein bei so einem Family-Film.
Mit der Thematik hat ja Rick and Morty ein bisschen gespielt. Da gibt's ja auch eine sehr, sehr schöne Folge, wo Morty gerne eine Zurückspultaste haben will und nicht so ganz weiß, in welche Richtung die Konsequenzen am Ende gehen und dann kriegt das dann doch geballt wieder zurück. Also auch, ja, Rick and Morty beschäftigt sich mit solchen Themen natürlich regelmäßig, aber halt auch nur in so 20-minütigen Folgen, ne? Naja.
Aber das ist so eine richtig typische 90er-Jahre romantische Komödie und ich glaube, das ist so eine der besten davon. Ich glaube, da gibt's ganz, ganz viel Trash, weil die halt gemerkt haben, ah, okay, die sind billig zu produzieren und funktionieren aber gut. Irgendwie Mann und Frau treffen aufeinander und dann will irgendwie einer nicht oder beide nicht und dann irgendwie am Ende doch. Aber das ist zumindest ein Konzept, wo noch sehr, sehr viel mehr hintersteckt, wo sie diese Geschichte eingearbeitet haben. Und das finde ich halt sehr gut, dass das nur Beiwerk dieses Plots eigentlich ist.
In dem Zusammenhang kann ich mir dann auch solche Filme geben. Dann machen die mir auch Spaß. Genau. So Rom-Com so allgemein, wo du einfach wirklich keinen besonderen Kniff irgendwie mit drin hast, da kannst du mich mit jagen am Ende, ne?
Ja, natürlich.
Zum Beispiel, anderes gutes Beispiel, was vielleicht so minimal so ein Ticken in dieselbe Richtung geht, ist 50 erste Dates mit Adam Sandler und Drew Barrymore.
Den habe ich, glaube ich, auch vor Ewigkeiten mal geguckt, ja.
Da geht's halt nicht um eine Zeitschleife, sondern darum, dass Drew Barrymores Charakter immer, die hat Amnesie. Und er muss sie immer wieder aufs Neue erobern. Ist natürlich auch sehr romantisch in der Hinsicht, aber ich finde trotzdem die Idee schön und die Situation, die dadurch quasi entstehen. Den mochte ich eigentlich auch ganz gerne. Einer der wenigen Adam Sandler-Filme, die ich tatsächlich mag.
Ja, der ist richtig, der ist richtig traurig auch, ne? Weil sie ja dann irgendwie von ihm erfährt, so, guck mal, wir hatten das Ganze schon mal. Und er dann das extra aufbereitet hat, so, guck mal hier, du vergisst das immer. Und eigentlich ist es so und so. Und dann ist es dann am nächsten Tag auch wieder vergessen.
Ja, deswegen, also, vielleicht haben die sich auch so ein bisschen an dem Film inspirieren lassen.
Ja,
auf jeden Fall Vorbild für viele, viele weitere Themen. Und Bill Murray sowieso, großartiger Schauspieler. Ich weiß nicht, hattest du auch noch andere Bill Murray-Filme mal gesehen oder ist das so der erste, den du kennst?
Ja, ich hatte ja letztens mal Lost in Translation besprochen.
Ah ja, stimmt.
Den hatte ich mir angeguckt. Ansonsten habe ich gar nicht so viel von Bill Murray, glaube ich, geguckt. Ich weil irgendwas war da auch skandaltechnisch mal vor einiger Zeit. Ne? Da bin ich immer so ein bisschen abgeschreckt, dann ja, mich da selber, jetzt mal reinzufuchsen.
Ich kann mich jetzt an keinen, ich sag mal, schlimmen Skandal erinnern, aber er ist halt schon eine sehr eigene Type, ne? Also das ist, glaube ich, nicht der Sunny Boy, wenn er den auf der Straße begegnet. Ich glaube, mit dem möchtest du dich nicht unterhalten.
Nee, ich glaube aber irgendwas, irgendwas. Ich guck gerade mal, ob bei Wikipedia was steht. Irgendwas mit Frauen oder so am Set oder sowas. Hier Ghostbusters hatte ich ja auch geguckt.
Stimmt, Ghostbusters sind noch dabei. Hier Scrooge, das vielleicht noch gesehen. Der Weihnachtsfilm, die Geister, die ich rief.
Nee, den habe ich nicht gesehen tatsächlich.
Der erinnert mich tatsächlich auch immer so ein bisschen an Täglich grüßt das Murmeltier. Weil er so, ich weiß nicht, der hat so einen ähnlichen Vibe am Ende.
Okay.
Ist auf jeden Fall, Richtung Weihnachtszeit gibt ihr den auf jeden Fall mal. Der ist wirklich cool. Der ist halt so diese klassische Charles Dickens-Geschichte nur in die damalige moderne Zeit gebracht, die jetzt natürlich nicht mehr modern ist, aber hat so schon einen eigenen Charme.
Na gut. Ja, das habe ich auf jeden Fall geguckt. Endlich mal wieder was abgehakt auf der Liste.
Schön. Hast du noch was anderes, wo du drüber reden möchtest, oder?
Nee, komm, ich weiß nicht, wie viel ich nächste Woche gucken kann, dann rede ich da nächste Woche drüber.
Ja, mal sparen wir uns das erstmal hier auf. Ja. Ne? Also muss ja auch mal gucken, dass man hier nicht alles auf einmal rausballert.
Aber wir können ganz kurz, bevor wir über was anderes schnacken, sagen, dass es. Du wolltest da eigentlich gar nicht so drüber reden, aber vom Billboard ist eine Liste erschienen, die 100 besten Disney-Songs aller Zeiten. Hat für viel Kontroverse gesorgt, ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen gewünscht bei solchen Listen, dass die Leute halt darüber reden und die verbreiten, weil manche die Liste nicht so ganz nachvollziehen konnten, aber ihr habt jetzt die 100 besten Disney-Songs zum Nachgucken. Platz 1 ist übrigens Part of Your World von Ariel.
Oh, schön. Ja. Nee, kannst du mir die Liste mal schicken? Weil dann lass uns doch drüber, du wolltest ja eh drüber reden, dann quatschen wir. Ich habe die Liste noch nicht gesehen.
Nur kurz. Also, ich meine, 100 Songs, ich habe auch nicht mehr alle im Ohr, aber zum Beispiel, wo war das denn hier, wo Leute gesagt haben, so, ja, also Platz 8 ist The Climb aus Hannah Montana, der Film.
Aber, wenn man über einen Hannah Montana Film feiern darf, ich glaube, dann ist es der. Der ist schon stark.
Aber
der ist schon stark.
Aber, also, Circle of Life liegt auf Platz 11. Ich weiß nicht. Also, ich sehe jetzt Circle of Life schon über Hannah Montana.
Boah, aber die Seite ist ja übel anstrengend, ey. Da musst du ja bis zu Tode scrollen oder gibt's noch eine einfache Übersicht?
Nee, aber besser als diese Slideshows, weißt du, wo du für jedes Mal.
Oh nee.
Ja.
Scheiße. Ich habe gerade nur gesehen, das ist hier kurz bei mir aufgeploppt. Platz 9 war Mary Poppins.
Ja, genau.
Hier, Spoonful of Sugar. Yes.
Platz 2 ist Let It Go von Frozen.
Krass. Ist das denn jetzt nach Geschmack oder nach Erfolg
bemessen? Das habe ich mir jetzt nicht durchgelesen. Wahrscheinlich irgendwelche Musikkritiker, oder? Greatest Disney-Verse-Songs.
Kann sein. Ja, ich finde so eine Top-Listen immer irgendwie
ein bisschen natürlich.
Schwierig. So, warum macht jetzt einer eine Top-Liste der besten oder Disney-Songs so aus dem Nichts irgendwie? Obwohl Disney wird 100, glaube ich, dieses Jahr, ne?
Stimmt.
Kann auch sein, dass es daran irgendwie liegt.
Wahrscheinlich. Aber Platz 3 hat bei mir War-Flashbacks ausgelöst. It's a Small World von dieser großen Bootsfahrattraktion aus dem Disneyland, wo so Kinder.
Kenn ich nicht.
It's a Small World. Irgendwie, keine Ahnung. Also so ganz, ganz anstrengend. Und weil diese Fahrt geht halt auch lange. Und ich saß da drin und es läuft immer und immer und immer das gleiche Lied und so. So Kinderpuppen aus der ganzen Welt wackeln dann da rum und ich weiß nicht.
Ich bin ja mittlerweile immer wieder mal gerne in Efteling, ne? Und da gibt's exakt genau dieselbe Idee von der Attraktion. mit einem ähnlich nervigen Lied. Das geht immer so la 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 la.
Ja, irgendwann fängt man an, das mitzusingen.
Ja, dann ich betrete diesen Park und hab das Lied direkt im Ohr. Das ist ganz schlimm. Und ich hab das Lied sogar auf Schallplatte. Ja, großartig. Großartiger Track.
Ah, ja, schön. Also ich weiß, die Liste ist ein bisschen rigged, glaube ich, weil also manche Songs haben halt literally einen Oscar gewonnen und sind dann weiter unten. Aber wie gesagt, Circle of Life zum Beispiel auf 11. Dann kommen wir auf 12, We Don't Talk About Bruno.
Ja, warte mal kurz. Auf Platz 10 ist Breaking Free von High School Musical. Ja. Auf Platz 11 kommt Circle of Life. Ist es denn ernst?
Ja, 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 sowas, weißt du?
Uff.
Remember Cruella Me auf 15. DeVille
auf Platz 13. Also
Remember Me auf 15 sehe ich zum Beispiel. Von Coco.
Ja, ja, schon.
Na?
The Bare Necessities, okay, ist ein Klassiker, klar. Probier's mal mit Gemütlichkeit.
DuckTales auf 19, geil.
Der Intro-Song?
Ich glaube, ja.
A dream is a wish your heart makes. Kann ich mich null dran erinnern. Cinderella, keine Ahnung.
Oder aus Moana sind, glaube ich, zwei Filme auf der Liste. How Far I'll Go auf 44 und dann hier Welcome auf 21. Also, weiß ich jetzt nicht.
You're welcome. Ja, ja, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, hier Turning Red, Nobody Like You auf Platz 22. Ist das nicht diese Boyband?
Ja, 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 ja. Ja, guck mal. Nee. Ja, also, wenn jetzt wisst ihr Bescheid, ihr könnt gerne googeln und dann könnt ihr euch mal mit euren Freunden darüber austauschen.
Mann. Ja, also, die Menschheit braucht scheinbar einfach dringend Listen, ne?
Ja, mehr Top-Listen, ja.
Mehr Top-Listen für die Menschheit. Aber wo wir jetzt schon über Top-Listen reden, Timon.
Oh, ja. Wir haben übrigens eine Sache komplett.
Wir haben ein bisschen was vorbereitet heute.
Wir haben eine Sache komplett vergessen übrigens.
Ja, ich hab's auch gerade gemerkt. Aber wir haben ja Gott sei Dank vorgesorgt, Timon.
Yes.
Sollen wir jetzt erstmal raus? Wir hauen das erstmal raus. Der 42er der Woche.
Woche. Wir hatten euch letzte Woche gefragt, Megameter. Welchen 42er sollen wir denn mal fragen? Und er hat uns wieder wunderbare Kommentare geschickt. Dankeschön.
Und wir haben heute extra nichts vorbereitet, aus dem Grund, dass ihr uns was vorbereitet habt, natürlich. Aus keinem anderen Grund, nicht etwa, weil wir schon wieder vergessen haben, uns vorher was auszudenken. Aber ihr habt eine Menge wieder geschrieben und vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und gehen wir einfach mal ein paar Sachen durch und dann picken wir uns einfach ein für nächste Woche raus, würde ich sagen, oder? Was hältst du davon?
Hier zum Beispiel, Anni hat gefragt, sehr schöne Frage, welche Rolle aus einem bereits existierenden Film würdet ihr gerne spielen? Finde ich toll. Können wir nicht drauf eingehen, weil das müssen wir dann machen.
Ach so, dürfen wir ja, stimmt. Ach ja, klar, die Fragen sind ja uns gestellt, das ist ja sonst Manipulation. Ne? Ich hätte jetzt schon eine Idee gehabt, aber ja, finde ich nicht schlecht.
Können wir ja beantworten, wenn wir den 42er selber nehmen. Weißt du, also wenn wir den dann nehmen
klar.
Und dann stellen und dann die Antworten der Leute reinbringen und dann können wir auch unsere eigene Meinung dazu sagen.
Ja, Mann. Hier auch der Berserker wieder am Start. Welche sind die besten Filme, die ihr auf keinen Fall nochmal gucken wollt? Oder anders, welche guten Filme funktionieren nur ein einziges Mal? Finde ich auch nicht schlecht.
Ich glaube, das hatten wir schon mal so ein bisschen, ne?
Ja? Also, sowas schon mal?
Das sind aber zwei unterschiedliche Sachen. Filme, die ich nie wieder sehen will und Filme, die eigentlich nur einmal funktionieren. Weil
ja, ich glaube, er meinte aber eher Zweiteres. Ich glaube, er meinte nicht Filme, die so scheiße waren, dass ne, also geht's ja darum.
Also wir hatten ja, glaube ich, schon mal irgendwie die letzten Glühwürmchen. Toller Film, möchte ich nie wieder gucken. Aber es gibt ja auch Filme, die haben zum Beispiel einen Plot-Twist, wo alles nur funktioniert, wenn du den Plot-Twist nicht weißt. Und das ist dann nochmal ein Unterschied.
Ich glaube, dazu zählen aber auch, glaube ich, die meisten Filme, wenn wir mal ehrlich sind. Also ich habe oft auf der Liste jetzt Filme gehabt, wo ich sage, okay, die brauche ich jetzt nicht nochmal gucken. Nicht, weil ich die Kacke fand, sondern weil ich mir denke, so das erste Gefühl, das kann dir keiner wieder geben, ne? Ist halt auch einfach super schade.
Nee, aber zum Beispiel, also bei Prestige oder so, der Film macht weniger Sinn, wenn du ihn das zweite Mal guckst. Oder halt im Verständnis mehr Sinn, aber also da geht ein Teil halt weg. Aber auch hier 42 von Simon92, wenn ihr für den Rest eures Lebens nur noch einen Film schauen dürftet oder müsstet, welcher wäre das?
Boah, ich finde diese Fragen immer so scheiße, ne? Sorry. Aber dieses, du darfst einen Film mit auf eine einsame Insel nehmen, welcher wäre das so? Ja, jeder Film wird dir irgendwann krank auf die Eier gehen.
Ja, natürlich. Aber die Frage ist, nimmst du jetzt Manta Manta 2 mit oder nimmst du, weiß ich nicht.
Manta Manta 1.
Ja, genau.
bin halt eher beim ersten Teil wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin.
Lisa fragt,
gut,
welcher,
dass du gefragt hast.
Welcher Film nach Buchvorlage ist eurer Meinung nach am besten getroffen? Guck mal, wir haben viele Möglichkeiten. Wir können uns heute mal einfach einen aussuchen.
Ja, wir picken es raus. Wir haben auch hier zum Beispiel welche, nee, das hattest du gerade vorgelesen. Welchen Film würdet ihr am liebsten aus eurem Gedächtnis löschen? Ist im Prinzip ungefähr dasselbe wie vom Berserker gerade.
Ja.
Nur ein bisschen anders nochmal. Also welchen Film willst du nochmal zum ersten Mal genießen im Prinzip? Oder anders gedacht, welchen Film willst du nicht mehr in deinem Kopf drin haben, weil es so schlimm war, dass du dir denkst, okay, das will ich ehrlich gesagt nicht mehr fühlen.
Sollen wir das dann nehmen für nächste Woche?
Mit dem Gedächtnis?
Ja, welchen Film würdet ihr am liebsten aus eurem Gedächtnis löschen? Ihr könnt ja dazu schreiben, ob weil er so scheiße war oder damit ihr ihn einfach nochmal gucken könnt.
Ja, dann machen wir das. Pascal hat dann gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Sehr gut. Ja, dann machen wir das. Könnt ihr natürlich wieder auf Instagram finden, kommentieren. Da gehen wir nächste Woche drauf ein und sagen dann natürlich auch unsere Meinung dazu.
Yes. Und die anderen Vorschläge sind natürlich auch nicht vergessen. Ne? Also falls wir mal wieder was brauchen, wie bei den Bestrafungsfilmen auch, eure Kommentare sind ja da. Und wenn ihr die Folge ein bisschen später hört, als sie rausgekommen ist, dann dürft ihr natürlich auch weiterhin unter dem Post von Folge 63 euren Senf dazu abgeben.
Genau.
Wunderbar. Dann haben wir unseren nächsten 42er doch schon wieder definiert.
Ja, kommen wir zu unserer großen Kategorie, die besten Filme aller Zeiten, die jemals erschienen sind.
Auf IMDb.
Auf IMDb, genau. Und zwar müssen wir da mal ganz kurz drüber reden. Denn es gibt eine kleine Problematik. Wir waren ja letztes Mal bei Platz, ich glaube, 78 mit Avengers Endgame.
Genau.
Es hat sich alles verschoben, denn wir haben einen Neueinsteiger auf der Liste, auf Platz aktuell, auf Platz 12, liegt nämlich
krank.
Spider-Man Across the Spider-Verse. Der wird, wenn man auf der Liste guckt, mit 8,8 bewertet, einzeln bei mit 9,1.
Schon krass.
Wir haben ihn beide noch nicht geguckt, wir werden das auf jeden Fall noch nachholen und dann hier auch drüber reden. Aber jetzt sind alle Filme halt eins nach unten gerutscht und wir sind heute nicht bei Platz 79, sondern bei Platz 80 angelangt, weil Avengers Endgame gerade auf 79 liegt. Wir werden mal gucken, wie lange der sich da oben halten kann. Wir hatten das ja schon mal, dass Top Gun Maverick relativ weit oben eingestiegen ist und jetzt mittlerweile auf irgendwie 140 oder so liegt. Also die sacken dann immer noch ein Stück runter. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass der doch in den Top 50 irgendwo bleibt.
Das ist es halt, ne? Weil es haben schon, also muss man sich aber auf der Zunge zergehen lassen, die Wertung von 9,1 kommt von 76.781 Bewertungen.
Ja.
Das ist krass. Und ich freue mich jetzt umso mehr auf diesen Film, weil ich meine, wir hatten den ersten Teil ja auch schon auf unserer Liste und ich habe mich so auf diesen zweiten Teil gefreut und das zeigt einfach so, okay, der Film kann begeistern. Wen er jetzt begeistert, ist natürlich eine andere Sache, aber offensichtlich eine große Masse und ich bin wirklich sehr gespannt, was uns da erwartet und ob der dann auch weiterhin oben auf unserer Liste bleibt. Aber wie Timon schon sagte, müssen wir damit Platz 79 jetzt einmal überspringen. Wer weiß, vielleicht kommen wir irgendwann drauf zurück, aber ich denke nicht, dass wir einfach die Reihenfolge einhalten, die wir ja ursprünglich sowieso gehabt hätten, ne?
Ich bin gerade noch mal in die Statistik reingegangen. 55% der Leute haben Spider-Man mit einer 10 bewertet. Also
boah,
schon krass.
Krass. Ja, krass.
Mehr als die Hälfte.
Ja, da bin ich jetzt. Also jetzt habe ich hohe Ansprüche. Jetzt.
Ja, das ist jetzt das Problem. Wenn wir jetzt reingehen werden und das im Kopf haben, dann werden wir natürlich sagen, ah, guck mal, also eine 10 vielleicht nicht unbedingt, ne? Weil also der ist jetzt Platz, also der ist über Fight Club und über, was haben wir noch, Herr der Ringe, die zwei Türme, über Inception, über Matrix, über Goodfellas, über 7.
Ja, das ist natürlich nicht, also da, mit so einer Einstellung gehe ich jetzt nicht rein, dass er jetzt besser als alle anderen Filme ist. Aber ich gehe jetzt schon mit der Einstellung ran, dass der mindestens so gut ist wie der erste Teil.
Ja, das will ich aber auch hoffen dann, ja.
Das will ich hoffen und wo man sich halt darauf einstellen muss, das kann ich dir ja auch schon mal sagen, weil ich das schon gelesen habe, das ist am Ende, soll, glaube ich, eine Trilogie am Ende werden und ist wieder halt so ein Bindeglied. Also es wird wieder ein offenes Ende da sein.
Ich habe gehört, dass noch mehr Filme geplant sind. Also nicht nur noch einer danach, sondern noch mehr. Aber werden wir sehen.
Okay, ich habe irgendwie gelesen, dass jetzt irgendwie der zweite Teil wie mit einem leicht offenen Ende endet und der vom Ende der Trilogie da irgendwie vielleicht, ja, ist auch egal. Vielleicht irre ich mich auch.
Vielleicht reden wir da einfach drüber, wenn wir den beide mal geguckt
haben. Ich denke auch. Wir haben ja eh was anderes vor jetzt.
Ja, vielleicht schaffen wir das noch diese, also bis zur nächsten Folge mal ins Kino zusammen zu gehen und dann können wir da drüber reden.
Jawohl.
Geil. Ja, dann sind wir jetzt mittlerweile angekommen. Nicht bei Platz 79, sondern bei Platz Nummer 18. Prinzessin Mononoke aus dem Jahr 1997 von Hayao Miyazaki.
80s place. Mononoke Hime from the year 1997. And the director is the legend Hayao Miyazaki.
Yes, ein Studio Ghibli-Film.
Studio Ghibli zum dritten Mal auf unserer
krass,
Liste.
Ne? Wo war denn, wie heißt das?
Also Chihiros Reise ins Zauberland genau. War super weit oben auf Platz 32. Und die letzten Glühwürmchen waren, wo sind sie? War die noch höher?
Nee, Glühwürmchen, doch. 45.
45.
Ja.
Ja, also ich sag mal so, ich kann auf jeden Fall damit leben, dass Prinzessin Mononoke jetzt unter diesen beiden Filmen ist.
Mhm.
Aber gucken wir erstmal, was passiert in dem Film überhaupt, Timon?
Ja, stimmt, wir haben ja hier unsere Kurzzusammenfassung, die immer sehr, sehr gut ist.
Da freue ich mich ganz besonders drauf, was uns jetzt wieder für einen Gülle erwartet an Beschreibung.
Auf der Suche nach einer Möglichkeit, sich von Tatarigamis Fluch zu befreien, findet sich Ashitaka in einen Krieg zwischen Waldgöttern und der Bergbausiedlung Tatara involviert. Auf dieser Reise trifft er auch auf San, die Prinzessin Mononoke.
Das ist tatsächlich mal eine gute Beschreibung.
Ja, das fasst es relativ gut zusammen, ne?
Ja, also es geht tatsächlich um, ja, ich sag mal, den Krieg zwischen Menschen untereinander und den Krieg zwischen den Menschen gegen die Natur, weil in der Welt, in der Prinzessin Mononoke spielt, ist quasi die ganze Welt von einem riesengroßen Wald bewildert. Und in diesem Wald leben Götter, Tiergötter, große Tiere. Und es gibt allerdings auch Dämonen, die diese Götter befallen können. Meistens, wenn sie, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn die von Hass zerfressen werden, werden diese Götter dann zu Dämonen. Und es geht halt um diesen Hauptcharakter, der dann durch diese Welt stapft von einem Dämon quasi, ich sag mal, vergiftet wird oder verflucht wird. Und er versucht jetzt irgendwie, diesen Fluch zu brechen. Den Rest hast du gerade erklärt. Ich denke, das beschreibt es eigentlich am besten.
Ja, ich finde es eigentlich komisch, dass der Film Prinzessin Mononoke heißt, während der Hauptcharakter ja eigentlich ein ganz anderer ist. Also ist ja dieser Dude, der dann da aufbricht auf der Reise. Und Mononoke heißt ja eigentlich Sun und ist auch eigentlich nur so eine Hauptnebenrolle. Deshalb war ich ein bisschen irritiert, warum der Film den Titel trägt, aber gut.
Ich glaube, Mononoke, lass mich kurz gucken. Mononoke war, glaube ich, also Prinzessin Mononoke ist Prinzessin der Wölfe, glaube ich.
Ja, das ist ja schon sie da, aber also sie ist ja auch auf dem Cover und so drauf, aber sie ist für mich jetzt nicht die Hauptperson des Films.
Nein, die Hauptperson nicht. Also der Name ist tatsächlich ein bisschen irreführend. Die Frage ist, wie hätte man den Film sonst nennen sollen?
Ja, keine Ahnung, Prinz, wie heißt der Dude?
Der ist ja kein Prinz.
Prinz Ashitaka. Ist er nicht der Prinz dieses kleinen Dorfes, der dann da auszieht? Sagen die nicht, der ist der Prinz?
Oh, warte, stimmt. Warte, ist das der Prinz?
Weil zwischen
stimmt, du hast recht.
Prinzessin Mononoke und Prinz Ashitaka ist jetzt auch nicht, also
Ja, gut. Ja, okay. Ist schon wahr. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, diese ganze Vorgeschichte von dem Hauptcharakter ist aber auch völlig irrelevant für den Film.
Ja, sag mal, was ist denn deine Meinung? Also, wir haben jetzt mal grob erklärt, worum es geht. Was ist denn deine Meinung so zu dem Film?
Also allen voran, Ghibli braucht man wirklich keine Scheu vorhaben. Man kann alle Filme in den Sack tun, reintreten, einen rausholen und man trifft immer einen wunderbaren Film. Also man hat eigentlich immer eine gute Zeit. Dementsprechend ist die Kritik, die wir jetzt üben, auf einem hohen Niveau, möchte man einfach mal vorher nochmal sagen. Grundlegend wunderschöner Film, ja, eine tolle Metaphorik, der Mensch gegen die Natur und die Natur, die sich wehrt und die halt, ne, die Tiere können halt auch kommunizieren mit den Menschen, wirklich, wirklich, wirklich schön. Für meinen Geschmack ist der Film aber ein Ticken zu lang geworden. Also ich glaube, der zieht sich halt an manchen Stellen.
Ja, ja.
So diese Aha-Effekte, wie zum Beispiel die Baumgeister, wenn die zum ersten Mal kommen oder so, mega schön. Also dann hast du auch direkt ein Lächeln auf dem Gesicht. Oder halt diese Spannung, die da oft entsteht. Dadurch schaffen sie es jetzt, wie geht's weiter und so weiter. Ist schon da. Also man fiebert schon mit und ich mag den Film auch sehr gerne. Aber wie gesagt, das zieht sich an manchen Stellen dann doch ein bisschen und man muss eine gewisse Ruhe mitbringen, um diesen Film zu gucken, finde ich persönlich. Das ist jetzt nicht so wie bei Chihiros Reise ins Zauberland, wo du wirklich alle 10 Minuten da irgendwie neue, bunte und abgedrehte Charaktere mit drin hast. Halt bei den letzten Glühwürmchen, wo wirklich die Tragik immer und immer schlimmer wird, wo wirklich du beißt immer fester in dein Kissen, wenn du den Film guckst. Und bei dem Film fließt das Ganze so ein bisschen vor sich hin, was nicht schlimm ist, ne? Kann man auch genießen. Aber ich glaube, ein bisschen knackiger hätte in dem Film auch gut getan.
Ja, Chihiros so Reise geht 10 Minuten kürzer zum Beispiel. Mhm. Und die letzten Glühwürmchen geht nur 1,5 Stunden. Also das ist auch deutlich weniger Zeit einfach.
Ja.
Aber das macht Ghibli ja oft, dass sie Bilder stehen lassen und dadurch versuchen, irgendwie so eine Atmosphäre aufzubauen. Aber dadurch zieht sich der Film auch so ein bisschen.
Genau, genau. Ja. Aber das ist auch schon, ich sag mal, der größte Kritikpunkt, den ich üben kann. Ich habe mir noch 2 Sachen aufgeschrieben, wo ich sage, okay, das war ein bisschen weird. Das eine war, ich habe nicht diese Empathie vom Hauptcharakter verstanden. Also der Hauptcharakter, der ist irgendwie nicht für die Menschen, der ist aber auch nicht so für die Natur. Und an manchen Stellen muss man halt einfach sagen, sind die Menschen wirklich nicht die Helden in dem Film?
Ja. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Genau, weil, ja. Also wenn die jetzt gesagt hätten, ja, Mensch gegen Natur, und der Mensch ist ja sehr zerstörerisch in dem Fall, dass das so ein bisschen die Message ist, ne? Dass der Mensch nicht die Natur irgendwie so zerstören soll. Aber gefühlt sympathisiert er mit allen. Und
ja.
Ich verstehe auch nicht, also diese eine Herrin da von diesem Dorf, ist ja offensichtlich die Böse, oder? Also die will andere vernichten, die will den Wald vernichten, die will den Gott des Waldes töten. Und er chillt dann da auch so mit ihr, obwohl er weiß, dass sie das eigentlich alles machen möchte.
Die versuchen ja in dem Film auch so ein bisschen zur Mitte hin, und das fand ich eine schöne Idee, dass man halt sagt, okay, es ist nicht das pure Böse, die Frau, sondern die hat ja schon einen Grund, warum sie das macht.
Was ist denn der Grund? Weil sie...
Nicht der Grund, aber dass sie halt in sich auch ein bisschen gut ist, dass sie halt die Frauen aus der Großstadt da geholt hat, die vorher im Bordell arbeiten mussten und gezwungen wurden, da halt ihre Arbeit zu verrichten.
Ja, oder diese Arbeiter, die da so Krankheiten
haben. Genau, die verletzten Arbeiter. Also sie ist ja, wenn es um Menschen geht, ist sie wohl eine sehr, ja.
Ja, aber nur ihre eigene
Persönlichkeit. Ne?
Also die anderen Menschen möchte sie ja vernichten und erobern. Also sie sagt ja, sie möchte irgendwie die Welt erobern oder irgendwie sowas und dadurch dafür halt Waffen herstellen.
Ja, es ist so ein zweischneidiges Schwert die ganze Zeit, ja. Und ich fand es schön, dass man halt jetzt nicht so sagt, ne, so dieses Schwarz- und Weiß-Gedenke, ne, das sind die Guten, das sind die Bösen, sondern im Film ist es so ein fließender Übergang, teilweise Grauzone etc. Aber der Hauptcharakter, der hat für alles irgendwie immer Verständnis. Und das ist zum Ende hin, finde ich das schwierig, das dann nachzuvollziehen.
Ja.
Das war so, ne, also vielleicht zu viel Empathie beim Hauptcharakter. Das ist vielleicht schon ein Kritikpunkt, den man nehmen könnte. Und das andere ist, ich weiß nicht, ist ein kleiner Spoiler, aber juckt eigentlich auch nicht, wenn wir das jetzt verraten. Der geht ja los oder wird halt aus seinem Dorf verbannt und zieht dann los, um diesen Fluch loszuwerden.
Mhm.
Und am Ende ist auf einmal Ende.
Das habe ich auch nicht verstanden. Die Auflösung war komisch irgendwie.
Ja.
Es war jetzt auch keine klassische Heldenreise. Weil ich dachte, okay, du hast ja dieses Prozedere von der Heldenreise, er zieht los. Und am Ende hast du eine ähnliche Ausgangssituation vom Anfang, aber irgendwie verändert und gestärkt. Und du hast was rausgelernt und so. Und das war irgendwie hier nicht der Fall. Irgendwie hat es einfach dann aufgehört, ohne groß Erklärung.
Ja, als hätte irgendwie, also er geht so in dem ersten Drittel mit einem Auftrag los. Aber er lässt den Auftrag so halbwegs fallen.
Ich habe den Auftrag auch gar nicht verstanden. Der Auftrag war, die Wahrheit herauszufinden, aber
Ja, für sich halt. Also, da wurde ja gesagt, dass der Fluch ihn irgendwann zerfressen wird und er daran sterben wird. Und er soll das Beste daraus machen und versuchen, Licht ins Dunkle zu bringen, so nach dem Motto. Deswegen habe ich das so interpretiert, dass er im Prinzip losgezogen ist, um herauszufinden, wo kommt dieser Fluch her? Warum ist dieses Schwein, was da im Prinzip reingerannt ist in das Dorf, was ist mit dem Schwein passiert? Ich glaube, das war so der Punkt, dass er sich selber heilen wollte. Das kam ja später erst, ne? Weil eigentlich die Situation, wenn es nach der Seherin aus dem Dorf geht, ja sehr aussichtslos war, ne?
Ich habe auch nicht verstanden, manche Sachen wurden dann irgendwie aufgemacht und dann gar nicht mehr verfolgt. Also dieser Fluch hat ja zum Beispiel an seiner Hand auch so Kräfte bewirkt, dass er plötzlich richtig stark war mit dem Bogen oder so. Das wurde dann am Ende überhaupt nicht mehr aufgegriffen. Das hätte ja auch nochmal irgendwie helfen oder was verändern können. Ich muss sagen, ich hatte ein großes Problem, was ich oft bei Studio Ghibli habe. Ich finde, die Welt, die da gezeigt wird, bereitet mir irgendwie Unbehagen. Das liegt am Animationsstil vielleicht, aber auch dieser Dämon da, diese Würmer, die dann von diesen Tieren Besitz ergreifen oder auch dieses große Warzenschwein. Ich finde, das sieht alles so, ja, gruselig ist vielleicht das falsche Wort. Ich grusel mich da nicht richtig, aber es sieht jetzt nicht so zauberhaft aus. Es gibt Welten, die sehe ich und da sage ich, oh, da möchte ich auch drin sein, weißt du, ich möchte Teil davon sein, ich möchte irgendwie mehr Zeit in dieser Welt verbringen. Und hier habe ich ganz oft das Gefühl gehabt, so, oh nee, bitte nicht, ich möchte da gar nicht in dieser Welt wirklich sein. Diese Wölfe fand ich irgendwie so ein bisschen spooky. Wie gesagt, der Dämon, das Riesenwildschwein, das bereitet mir alles so ein Unbehagen, dass ich sage, nee, irgendwie muss das auch nicht. Ich fand die Geschichte an sich auch ein bisschen diffus. Du hast auch gesagt, du hast auch nicht ganz verstanden, wo das dann teilweise hinführt, weil dann so Handlungsstränge aufgemacht werden, die dann plötzlich irgendwie nebenbei laufen. Dann wird das Dorf plötzlich von wem anders angegriffen. Dann muss er aber zu dem Waldgeist, dann wollen die den Waldgeist töten. Dann ist die Mononoke noch da, die dann irgendwie die Wildschweine da auf ihre Seite ziehen möchte, damit die da gegen die Menschen kämpfen. Und es war irgendwie alles so ein bisschen diffus. Also ich mir gedacht habe, so, ja, okay, warum wird denn nicht eine stringente Handlung erzählt? Ich hatte das Gefühl, man hatte irgendwie diese grobe Idee und dann wusste man gar nicht, okay, wo soll das jetzt alles hinführen? Und dann hat man das so, ja, hier bauen wir noch mal was dran und da bauen wir noch mal was dran. Ich weiß, das ist mega unpopular opinion. Ich weiß, viele geben dem Film eine 10 von 10. Ich bin leider gar nicht mit dem warm geworden. Also ich habe mir auch hinten raus gedacht, so ab dem letzten Drittel so, ja, könnte jetzt auch vorbei sein.
Ja, ist das, was ich meinte, ist einfach dann zu lang.
Nee, aber auch nicht, also nicht zu lang, also auch davor habe ich jetzt nicht gedacht so, ja, mehr, weiter, ja, sondern von der Geschichte, wie es erzählt wurde, was mir gezeigt wurde, war das einfach nicht meins. Es hat mich leider gar nicht gecatcht. Ich hatte auch keine Spannung. Ich wusste auch nicht, für wen ich sein soll. Ich war am ehesten noch für das Reittier von dem Prinzen, weil ich mir dachte, oh nee, du bist mal so treu dem Typen gegenüber, hoffentlich stirbst du nicht. Aber ja, keine Ahnung, alle waren so ein bisschen verbittert, alle waren so ein bisschen komisch. Ich habe auch immer das Gefühl, es wirkt so ein bisschen fremd, weil die Dialoge sehr gestochen wirken. Also es ist immer so, ja, Fremder, kehre hinfort und finde die Wahrheit über dein Schicksal. Und so redet ja keiner. Das wirkt alles so ein bisschen.
Nee, ich könnte jetzt sagen, auf Japanisch ist der Film nicht so, aber
ja, ich bin
mir dann eh nicht.
I'm sorry, ich bin einfach nicht so warm geworden. Ich glaube, das ist einfach nicht so ganz meine Art Film. Ich verstehe in Zügen, warum man den gut findet, warum man den feiert. Aber es ist irgendwie nicht so meins. Ich habe dann lieber so eine zauberhafte Welt, die ich dann irgendwie toll finde. Mhm. Oder wo ich dann Spannung habe oder so. Oder sag, ja, wie geht's denn jetzt endlich aus? Hier war mir das eigentlich tatsächlich relativ egal.
Ja, ich mag das halt so an Ghibli, ne? Das ist genau der Punkt, was Ghibli so ein bisschen vom größten Konkurrenten Disney im Prinzip abhebt, dass sie gleichermaßen dieses traumhaft Süße darstellen können, aber im Vergleich auch direkten Albtraum.
Ja, ich hab dir mal hier das eine Bild geschickt von dem, wo das große Wildschwein von dem Dämon besessen wird.
Ja, ja.
Also kannst du auch deinen Kindern nicht zeigen.
Also dem Film kannst du deinen Kindern allgemein nicht zeigen. Ist kein Kinderfilm. Ich meine, da wird in den ersten 10 Minuten werden, glaube ich, 2 Männer enthauptet.
Ja.
Als er seine Kräfte rausfindet, dass er mit dem Bogen dann plötzlich Arme abschießen kann. Dementsprechend ist halt so definitiv ein Film für 16 plus, würde ich sagen, also auf jeden Fall für Erwachsene gedacht. Und das zeigt halt die Handlung auch. Die Handlung ist jetzt nicht super simpel gestaltet, sondern halt, ja, durchaus kompliziert. Man muss schon dabei bleiben. Und was du gerade meinst, ich verstehe schon, wo die Reise hingeht, weil ja im Prinzip der Kampf Mensch gegen Natur ja nur entsteht, weil der Kampf Mensch gegen Mensch da ist.
Ja, aber ich hätte
die Ressourcen der Natur stehlen, um gegen dieses große Patriarchat irgendwie anzukommen.
Aber das ist für mich nie so klar geworden. Also diese Bedrohung, also wenn die jetzt gesagt hätten, ja, es gibt diese Bedrohung von außen, der Kaiser möchte irgendwie diese Gemeinschaft irgendwie erobern.
Das haben sie aber ja gesagt, dass sie 500 Jahre da im Krieg irgendwie sind.
Das wird dann mal in so 2 Nebensätzen gesagt, aber du siehst ja nie was davon. Du siehst den Kaiser nie. Diese Bedrohung ist immer sehr diffus. Und dann, da müssen wir den Wald platt machen. So.
Ja.
Ja, weil, also, wenn das die Idee des Films war, die Geschichte, die erzählt werden sollte, dann hätte man das, glaube ich, deutlich knackiger erzählen können, deutlich klarer auch. Dann wäre auch diese Gefahr, die von diesen Samuraien, die das Dorf angreifen, klarer gewesen für mich. Dann hätte es für mich aber diesen Hauptcharakter überhaupt nicht gebraucht. Dann mach Mononoke zur Hauptcharakterin, die halt in diesem Konflikt, ja, Mensch gegen Mensch, okay, wir beuten jetzt den Wald und die Natur aus, damit wir in diesem Konflikt klarkommen, die Waldseite einnimmt und irgendwie versucht, dagegen anzukämpfen. Und dann hätte es diesen Typen überhaupt nicht mehr gebraucht.
Ja, das ist, ja, gebe ich dir recht. Beim ersten Mal schauen habe ich exakt genauso gedacht. Ich habe den jetzt halt nochmal geschaut, ja, auch zum ersten Mal dann im Originalton. Ist als auch das erste Mal, dass ich überhaupt einen Ghibli-Film im Originalton gesehen habe. Und ich fand ihn so tatsächlich ein Stück weit besser, verstehe aber, was du meinst. wenn man halt mit der Herangehensweise drangeht, dass man jetzt nicht Prinzessin Mononoke als Hauptcharakter ist, weil wenn du mit der Herangehensweise drangehst, dann wartest du ja quasi drauf. und dann fällt der andere Charakter natürlich so ein bisschen irgendwie ins Nichts, gedanklich. Aber ja, wie gesagt, ist absolut Geschmackssache, wenn du sagst, das ist halt nicht so deins, diese Geschichte mit Dämonen und
das zieht sich ja immer sehr durch, diese japanische Mythologie, ne, genau, dass irgendwie Hass dazu führt, dass du ein Dämon wirst und so. Aber ja, ich weiß nicht.
Ja, bis auf die Kritikpunkte, die ich nannte, mochte ich den Film eigentlich sehr, sehr gerne. Ist tatsächlich eher im Mittelfeld, wenn ich so meine Top-List von den Ghibli-Filmen nehmen müsste. Ich glaube, so Schloss im Himmel fand ich noch mal besser. Lass mich nicht lachen. Totoro fand ich noch ein bisschen besser. Ja, und dann würde dann Mononoke auch kommen und natürlich Chihiros Reise ins Zauberland, letzten Glühwürmchen natürlich oben. Aber wie gesagt, also wenn ihr noch nie einen Ghibli-Film geguckt habt, dann steigt auf jeden Fall irgendwie ein und zieht euch Prinzessin Mononoke auch irgendwann mal rein, weil gerade die Visuals und die Musik, traumhaft. Also halt alles von Hand gezeichnet, wie viel Liebe und im Detail da auch einfach ist. Und da muss man halt auch, wie gesagt, einfach einen Hut ziehen vor, allen voran natürlich Hayao Miyazaki, der Studio Ghibli natürlich da zum Ruhm geführt hat. Und, muss ich auch noch mal gerade anmerken, weil es gerade ein aktuelles Thema ist, der ja jetzt noch mal nach seinem Ruhestand doch noch mal zurückgekehrt ist und noch einen Film gemacht hat, der im Juli in Japan rauskommt. Ach, krass. Und das Besondere an dem Film ist, der heißt How Do You Live? Und der Film versucht, also warum, weiß ich auch nicht so ganz. Das habe ich jetzt nicht nachvollziehen können. Aber die versuchen diesen Film komplett ohne Marketing. Es gibt nur einen einzigen Poster von dem Film. Gefühlt weißt du gar nichts davon. Das basiert auf irgendeinem, auf einer Kurzgeschichte oder auf einem Roman. Aber es gibt nur ein Poster davon mit so einem Vogel irgendwie drauf gezeichnet. Und die versuchen jetzt so einfach zu sagen, okay, das ist ein neuer Film von ihm, das ist das Poster, guckt ihn euch gefälligst an. Deswegen bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Aber wenn ihr euch die Wartezeit bis dahin irgendwie auch noch vertrödeln wollt, kann ich euch noch eine Doku über diesen Mann empfehlen. Und zwar heißt die The Never Ending Man. Und da sieht man ihn so in seinem Alltag super süß, wie dieser alte Herr in seinem japanischen Haus sich dann Tee aufbrüht und über alte Zeiten schwadroniert und nicht so ganz versteht, wie Animationstechnik funktioniert und dann sich doch noch für einen Kurzfilm irgendwie hinsetzt und zeichnet und dann irgendwie mit den Leuten, mit den jungen Leuten, die sich mit Animationstechnik auskennen, da irgendwie austauscht und super tolle Doku. Könnt ihr tatsächlich auf Englisch auf YouTube gucken, so weil ich das gesehen habe. Aber ja, kleine Empfehlung an der Stelle, wer sich noch mal mehr da reinfuchsen möchte.
Ja, dann haben wir mal wieder einen Film gehabt, wo wir nicht so ganz einer Meinung waren. Aber wie gesagt, ist ja dann auch immer Geschmackssache und das sind ja auch immer.
Ja, ist aber auch deine Schuld, weil du einfach keine Ahnung hast. Ach, ja. Nein, Quatsch. Nein, man muss nicht immer einer Meinung sein. Das ist ja der Punkt, ne?
Ich glaube,
die Vielfalt von Filmen ist ja gerade deswegen da, damit nicht ist halt alles auch ein Stück weit subjektiv.
Ich meine, ich möchte das ja auch anerkennen, ne? Ich sehe ja auch, wie viele Leute das cool finden. Ich habe das Gefühl, Ghibli kriegt manchmal sehr viel Vorschusslorbeeren, weil es halt Ghibli ist, weil da halt viel Arbeit drin steckt, weil es halt toll aussieht. Ja, aber für mich muss dann am Ende auch die Geschichte stimmen und die muss mich dann auch packen. Und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert der Film halt für mich nicht so ganz.
Kann ich verstehen. Man muss auch nicht alles mögen. Ist halt einfach so.
Ja, das ist so.
Was hast du dem jetzt gegeben?
Ich werde ja gesteinigt hier dafür. Ich hab dem eine 6 gegeben.
Okay. Ja, gut, von mir hat er eine 8 gekriegt.
Ja, habe ich mir schon gedacht. Naja, so ist es manchmal. Ne?
So is it.
Ist dann
it
auch
is
okay.
How it is.
Ja. Was haben wir denn auf unserer Parallelliste noch? Wir haben ja die Meta-Liste, wo alle anderen oder alle Filmkritik-Plattformen zusammen eingefügt wurden.
Soll ich 79 und 80 sagen, weil ich glaube, zurück werden wir nicht mehr kommen, ne?
Nee, Across the Spider-Verse ist auch, glaube ich, noch nicht auf der Liste drin.
Ja, damit wir wieder auf die vorherige Zahl kommen, müsste ja Across the Spider-Verse unter Platz 80 rutschen. Ich glaube, das dauert ja noch.
Ja, sag mal beide.
Sagen wir beide, auf Platz 79 haben wir The Wakes oder Wake, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, Vages, Wakes of Fear, auf Deutsch Lohn der Angst, von Henry Georges Clausot, Keine Ahnung, 1953.
Lohn der Angst sagt mir irgendwas, kennt man das?
Hab ich noch nie gehört. Warte, ich kann mal kurz den Text lesen. Im südamerikanischen Dschungel wird der hochexplosive Stoff Nitroglycerin zum Löschen eines Ölfeldes gebraucht. Vier Männer riskieren ihr Leben, um die gefährliche Lieferung in zwei Lastwagen zu transportieren. Man kann mit Nitroglycerin Ölfelder löschen.
Okay.
Feuert das nicht mehr an?
Naja, die werden das schon wissen irgendwie.
Vielleicht ist der Plot-Twist am Ende des Films, dass sie draufkippen, also geschafft und dann brennt einfach alles noch mehr.
Scheiße. Naja, was soll's.
Ja, und auf Platz 80 ist In the Mood for Love von Wong Kar-wai aus dem Jahr 2000. Also ein relativ aktueller Film, sagt mir aber auch nichts. Habe ich schon mal gehört, aber das klingt eher nach einem amerikanischen Ding, was ich dann wahrscheinlich im Kopf hab.
Nee, das hier sieht sehr...
Ja, der Zeitungsredakteur Chow und seine Sekretärin Li Zhen ziehen zufällig am selben Tag in benachbarte Wohnungen. In dem beengten Mietshaus bleibt ihm kaum etwas verborgen, weder dass Li Zhens Ehemann ständig auf Geschäftsreise ist, noch dass Chows Gattin dauernd Nachtdienst hat. Wenn sich die beiden zurückgelassen näher kommen, machen sie eine unerwartete Entdeckung. Ihre Partner haben miteinander eine heimliche Affäre.
Nein!
Klingt jetzt aber auch... Plot-Twist einfach hier gedroppt. Ich hoffe, da in dem Film passiert ein bisschen mehr als das, dass man jetzt nicht in zwei Wörtern.
Das klingt jetzt aber auch alles nicht so spannend vom Plot her, dass das so ein Top-Film wäre, oder?
Wie gesagt, manchmal ist es auch ein super einfacher Plot und andere Sachen wie das Schauspiel, die Dialoge, die Kamera, die Musik, die Optik des Films.
Ja, wir haben ja auch gelernt, nicht unbedingt so viel auf diese Kurzzusammenfassung zu vertrauen, dass sich Filme ja trotzdem sehr emotional packen können, auch wenn dieser kleine Text da völliger Bullshit ist.
Auf jeden Fall, das sowieso. Und Vorverurteilen eh nicht. Also Vorverurteilen ist immer eine dumme Idee, weil man dann so viel verpasst. Aber auch das haben wir alle hier gemeinsam schon öfter gelernt. So, wo wir jetzt noch so im Mood vor Top-Listen sind, würde ich mal sagen.
Yes.
Ich stimme ein. Wo ist denn hier? Scheiße. Okay, ich mach das mit meinem Mund jetzt, ja. Ich hab kein Instrument zur Hand.
Ja, okay.
3, 2, 1.
You're simply the best. Better than all the rest.
The best.
Simply the best.
The best.
Yeah. Unsere allseits beliebte Kategorie. Endlich ist sie wieder da. Simply the best.
Best of Best einfach da. Die Kategorie der Top-Listen, die wonach niemand einfach gefragt hat, wie zum Beispiel die Top 100 besten Disney-Songs.
Zum Beispiel. Ja, wir haben es vorhin gesagt, wir brauchen mehr Top-Listen und jetzt haben wir endlich wieder welche.
So ist es nämlich. Und wir haben uns beide im Vorfeld zwei Kategorien ausgesucht und dem anderen dann geschickt. Also wir haben wieder Filme vorbereitet. Wir wissen aber nicht, was der andere an Filmen für die jeweilige Kategorie ausgesucht hat. So sieht's aus. Ihr dürft natürlich auch unter unserem Instagram-Post eure besten Filme zu den Kategorien quasi geben. Ja, ihr könnt natürlich immer mitmischen. Aber fangen wir doch jetzt erstmal bei uns beiden an, Timon. Möchtest du mit deiner ersten Kategorie anfangen?
Meine erste Kategorie war Filme mit einem Boot. Ich meine, wir hatten letztes Mal oder vorletztes Mal das Boot. Da dachte ich ja,
das
komm.
Das Boot, ja.
Ja, hast du denn da was?
Ich habe mich ein bisschen schwer getan, weil ich habe absichtlich nicht gefragt, geht es wirklich jetzt um Filme, die ausschließlich ein einziges Boot haben? Oder geht es Filme mit Booten?
Filme mit, wo Boote vorkommen.
Okay, Gott sei Dank. Ja, gut. Also ich dachte, du, kann ja auch sein, Filme mit einem Boot ist ja schon sehr... Also
nee,
ja
dürfen
mit,
auch zwei ne? Boote sein oder gut. Drei oder so.
Ja, dann werbe ich jetzt einfach mal Findet Nemo in Raum.
Ja.
Da ist ja das Boot schon, ja. Er hat Po angefasst, ist ja schon legendär eigentlich.
Allein für den Satz, ne, dass der... so ikonisch geworden ist. Ja.
Ich weiß auch gar nicht, wie das auf Englisch funktioniert. Der Gag auf Englisch genauso?
Butt und Boat wahrscheinlich, oder?
Weiß ich gar nicht. Also dieser war das der Octopus?
Ja, ja, dieser kleine.
Bayerischen
ja.
Akzent?
Im Englischen hat er bestimmt auch einen englischen Akzent.
Ja, ich gar nicht.
Es wird wahrscheinlich Butt und Boat sein, weil das so ähnlich klingt sprachlich, dass er dann sagt,
stimmt, ja.
He touched the butt oder so.
He touched the butt. Ach, schön, er hat's Bo angefasst. Sehr, sehr gut. Ja, was hast du an Vorschlägen? Ich habe natürlich noch mehr, aber machen wir mal abwechselnd, würde ich sagen.
Ich habe ganz klassisch erstmal Fluch der Karibik. Also hier die Black Pearl, Yo-Ho beim Klabautermann, Yo-ho. So. Schon sehr, sehr ikonisch und ja, toller Film mit Booten.
Ja, das.
Weil stell dir vor, toller Fluch der Karibik ohne Boote wäre mega blöd.
Ja, allen voran, also die ikonische Szene, wo er auf dem Mast steht und das Boot beim Randfahren untergeht, das ist schon geil. Also ich finde, Fluch der Karibik ist in meinem Kopf so krass underrated mittlerweile, weil der wirklich zu Tode ausgelutscht ist, dieses Franchise, aus dem Grund. Aber der erste Teil ist schon geil.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist schon geil. Ja.
Ist das der von 2-3? Ja, ne?
Ja, es kommt hin, ja.
Karibik, ja. Weil der heißt irgendwie Pirates of the
Caribbean,
ja. The Curse of the Black Pearl. Also der hat noch so ein, genau. so ein
Ja, der
so
ursprünglich, das Ganze basiert ja auf einer Attraktion im Disneyland.
Es gab erst die Attraktion, ne? Und dann den Film.
Es gab erst die Attraktion und dann haben sie den Film dazu gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Captain Jack Sparrow damals auch schon so in der Attraktion war. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber ist auch tatsächlich einer meiner Dinge, die ich noch mal erleben möchte, weil es gibt einen unfassbar geilen Pirates of the Caribbean Dark Ride. Ich glaube, in Disneyland Japan oder in Florida, also irgendwann, wo du wirklich einen Animatronic drin hast von Captain Jack Sparrow, der wie ein Mensch aussieht und sich so bewegt und das ist komplett krass. Also muss man sich mal ein On-Ride irgendwie mal auf YouTube angucken, wenn euch das interessiert. Ich habe noch
an der Stelle wollte ich kurz sagen, RIP an die deutsche Version, die Piraten von Batavia, die im Heidepark vor einiger Zeit oder Europapark abgebrannt sind. Schade.
Die wurden aber neu aufgebaut, ne? Die haben ein krasses Remake gekriegt.
Gibt's
die
jetzt wieder? Oder haben sie da was Neues hingebaut?
Die haben das komplett neu gebaut und selbe Thematik, nur noch besser. Ich hab's leider noch nicht vor Ort sehen können, weil ich noch nie im Europapark war bis heute leider. Aber die Piraten von Batavia, oder wie sie heißen.
In Batavia sehe ich gerade, okay.
Gibt's noch und gibt's wieder und ist auch einer der besten Dark Rides. Also ich bin ja ein bisschen schon in der Thematik drin. Und ist tatsächlich europaweit einer der besten Dark Rides, die so existieren. Also auf jeden Fall mal reingucken, wenn ihr im Europapark seid.
Geil. Ja, gut.
Filme mit einem Boot habe ich noch. Den hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen. Und das ist eine Empfehlung von meiner Seite und an alle anderen auch. Radio Rock Revolution. Wirklich.
Aber der klingt wirklich auch schon wie so ein Film, den du geguckt hast.
Ja. Das ist ein total großartiger Musikfilm. Da geht's um ein Boot, auf dem ein Piratensender quasi da veranstaltet wird. Also da sind halt DJs in 70ern, die halt illegal ihren Radiosender quasi streamen. Und Piratensender gab es ja auch wirklich damals, zuletzt, oder 60er war es, glaube ich, nicht 70er. Und mit einer fantastischen Besetzung, englischsprachiger Film, super viele englische Schauspieler, die man so kennt, Bill Nighy, hier die Kollegen aus Hot Fuzz und Shaun of the Dead, wie heißt er? Nick Frost, genau. Wirklich tolle Besetzung, macht wirklich, wirklich Spaß, der Film. Hat einen etwas merkwürdigen Twist zwischendurch, wo ich mir auch so denke, wird's ein bisschen unangenehm, aber ansonsten kann ich dir auf jeden Fall sehr empfehlen. Tolle Musik, tolle Schauspieler, toller Style vom Film und ein wirklich tolles Boot. Und da wäre jetzt nämlich die Problematik gewesen, irgendwann kommen da noch mehr Boote zu. Und deswegen, den hätte ich nicht nehmen können, wenn es nur um ein Boot gegangen wäre.
Boote.
Also, Boote.
Ah, schön, auch tolle Referenz. Was ich noch habe, ist Truman Show, wo er dann die ganze Zeit los möchte nach Fiji und dann irgendwann, also er traut sich ja nicht da auf das Boot und überlegt immer, ja, guck mal, hier könnte ich weg, so, und dann irgendwann fährt er einfach gegen die Wand, diese blaue Wand.
Das ist wirklich großartig. Also der Film sowieso.
Ja. Finde ich.
Ich frage mich, wann mal mehr solcher Filme wieder da sind. Das weiß ich nicht. Das ist so ein, ich würde jetzt fast schon sagen underrated, aber er ist ja gar nicht underrated. Er ist ja wirklich sehr erfolgreich gewesen.
Ja, das ist irgendwie, er hat so die gleichen Vibes wie Täglich grüßt das Murmeltier. So ein
schon.
Ein völlig absurdes Konzept, wo man aber sagt, so, ja geil, warum gab's das bisher noch nicht?
Liebe ich sowas.
Schön.
Ich habe auch ein ähnlicher Film wie Truman Show aufgeschrieben, und zwar Funny Games.
Stimmt, die haben ja auch ein Boot.
Die hatten auch ein Boot. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Szene, an die man sich gerne erinnert, aber die hatten auf jeden Fall auch ein Boot.
Es gab ein Boot, ja, stimmt. Ah, nee.
Ja.
Das war auch so ein weirder Film. Der lässt uns auch nicht los.
Nee, da rede ich auch in 40 Jahren noch drüber. Ja, und was ich noch habe hier, habe ich zwar nicht gesehen, aber Piranha Conda, da gibt es bestimmt auch Boote. Ich musste das nochmal aufgreifen. Das macht mir immer noch fertig, dass den Film wirklich gibt. aber mit Sicherheit mit Booten, weil es ist ja auch mit Fisch und so.
Das stimmt, ja. Dann werfe ich hier noch den, wie heißt der, der Schrimpkan da aus Forrest Gump rein. Auch sehr, sehr ikonisch.
Baba Gump.
Genau. Ja.
Dann lass uns mal die Top 3 von der Kategorie. Also ich würde sagen, Findet Nemo ist schon Platz 1, oder? Er hat's Po angefasst, ist schon.
Ich meine, das Boot kommt nicht so viel vor, aber ja.
Es geht ja nicht darum, dass das Boot in dem Film besonders gut ist, sondern der Film um den Boot rum. Und die Situation ist ja auch.
Um das Boot. Ja, dann setzen wir Flucht der Karibik auf 3. Ich würde sagen, wie gesagt, ohne das Boot wäre der Film auch nur halb so gut.
Stimmt.
Und jetzt brauchen wir noch irgendwas für Platz 2.
Was hattest du noch mal am Anfang? Flucht der Karibik und was noch?
Truman Show und Forrest Gump.
Truman Show. Ja, nehmen wir Truman Show.
Ja, komm.
Also Findet Nemo, Truman Show, Pirates of the Caribbean.
Yes, super Boote.
Super Boote, Boote, Boote. Ja, dann komme ich mal mit meiner ersten Kategorie. Und weil wir gerade schon so halbwegs angesprochen hatten, habe ich ganz zufällig, also habe ich tatsächlich zufällig, witzigerweise, passt sehr gut, Filme, aus denen man eine Freizeitparkattraktion machen sollte.
Yes, yes. Geil.
Und wie gesagt, ich bin großer Freizeitpark-Fan. Und es gibt ja so viele verschiedene Arten und Weisen, wie man eine Attraktion gestalten kann. Allen voran natürlich Dark Rides, indem man in einem Bötchen sitzt oder in einem Auto oder was auch immer und durch eine Kulisse fährt und eine, ja, ich sag mal, gestaltete Welt, ne, dass man da wie bei Flug der Karibik im Prinzip Animatronics hat und Kulissen und weiß der Geier was. Und gibt aber natürlich auch noch andere Sachen. Aber ich bin mal gespannt, was du jetzt aufgeschrieben hast dazu.
Dark Rooms zum Beispiel gibt's auch. Ja, ich hatte, je länger ich überlegt hatte, eigentlich die Idee, dass man mal so einen ganzen Filme-Themenpark machen müsste. Also sowas wie Disneyland oder das Warner Brothers Movie World Ding gab's ja mal. Aber ja, halt über alle Studios hinweg, weil ich glaube, da kannst du so viel, so geiles Zeug zusammenpacken. Was ich mir aber immer gewünscht habe, ist eine Achterbahn. Ich weiß nicht, ob es das irgendwo schon mal gibt in irgendeinem Studio, wie die Fahrt bei Gringotts, bei Harry Potter. Die fahren ja auf diesem Wagen durch dieses Verlies, um da zu ihrem Verlies zu kommen, wo Harry da seine ganzen Golddukaten drin hat. Ich war auch letztens noch mal in den Studios und da siehst du das auch noch mal aufgezeichnet, wie die dann da, also so Skizzen, wie die dann da durchfahren und so. Und das ist ja schon ein Waggon auf Schienen und du könntest ja, damit Mann, so einen geilen Ride bauen, dass du dann so durch Verliese fährst und dann sitzt da halt so ein Kobold und dann ist es schimmelig beleuchtet und dann ist da plötzlich irgendwie was offen und du fährst so durch so Goldschätze und so. Sehr, sehr geil. Das würde ich
so eine Mischung
haben,
aus Achterbahn und Dark Ride, ne?
Ja, genau.
Also, dass du vielleicht am Anfang so dir erstmal was angucken kannst und dann auf einmal wusch geht das ab und fährt dann da durch die Katakomben. Das ist natürlich krass, ja.
Genau. Und dann, es ist kein richtiger Ride, aber als Attraktion hätte ich dann gerne noch danach den Fred und George Süßigkeitenladen, wo ich dann wirklich all den Stuff, den die in ihrem Laden haben, da auch kaufen kann.
Aber gibt's den nicht in den Universal Studios?
Ja, ich glaube, irgendwie sowas gibt's. Das stimmt. Ja.
Also ich hatte auch erst überlegt, nehme ich irgendwas aus Harry Potter, aber dann ist mir dieser Ride von Hagrid, dieser mit dem Motorrad,
stimmt,
eingefallen.
Ja.
Den gibt's ja. Aber ich glaube, Gringotts wäre noch mal krasser, aber ich glaube, da ist das kann sich, also den Platz und den Aufwand dahinter.
Ja, eine ganze,
weil du kannst
Achterbahn,
ja, musst du ja einfach alles in einem geschlossenen Raum machen. Da musst du ja eine dunkle Achterbahn draus machen.
Ja,
dann
genau,
so eine Halle da erstmal hinzupflastern, das ist, glaube ich, schon eine.
Naja, wir dürfen
eine
ja
gute
mal,
Idee, finde ich eine gute Idee.
Wir dürfen ja mal träumen hier, ne?
Ja, träume ich. Ich träume auch, wo du das erzählst, das fällt mir das gerade ein, ist jetzt nicht auf meiner Liste, aber Schuh des Manitou, wo die mit der mit dem Kartwagen da durch die Höhlen fahren, das ist ja ein ähnliches Konzept. J.K. Rowling wahrscheinlich inspiriert lassen. Ich habe aufgeschrieben und jetzt lass, du wirst am Anfang erst lachen und denken, was für ein Trottel, aber überleg mal, wie witzig das werden könnte. Jackass, der Dark Ride.
Oh nee, was?
Stell dir vor, du fährst durch verschiedene Räume und dann sind da Animatronics, die halt diese Szenen nachstellen oder irgendwelche Stunts,
ach,
oder irgendwie
so.
Sowas.
Ich dachte, bei dir selber wird dann so, du wirst dann so mit Teer und Federn beschossen.
Nein,
oder so.
Nein, du sitzt da ja nur.
Okay.
Aber wie witzig wäre das, wenn du dann so, keine Ahnung, du fährst dann an einer riesen Kanone vorbei und da wird da einer rauskatapultiert, im nächsten Moment, weiß ich nicht, wird da jemand vom Bullen verfolgt. Das kannst du ja alles mit Animatronics schon machen.
Ja, oder
ich
glaub, halt
das könnte schon witzig werden.
Oder echt einfach, mit echten Menschen.
Oder mit echten Menschen, dann hättest du ja noch ein paar Arbeitsplätze geschaffen, das stimmt schon, ja.
Geil, ja. Ich weiß nicht, kennst du bei im Phantasialand dieses Maus-Schokolade-Ding, wo du halt so Mäuse,
yes,
abschießen musst?
Natürlich.
Sowas, aber in geiler für Erwachsene mit Alien. oder wie Aliens, dass du halt da durchfährst über so einen Planeten und dann kommen überall so Aliens und du musst sie halt so abballern und am Ende der am meisten Punkte aus deinem Wagen hat, hat halt gewonnen.
Geil, so Facehugger, die du dann so abknallst, während die auf dich zufliegen und so, ne?
Richtig.
Ja, schon stark.
Das hätte ich gerne.
Ja, geil.
Weil, ganz ehrlich, also Mäuse mit Schokolade beschießen, okay, aber Aliens abknallen schon deutlich cooler.
Ja, kannst du eigentlich, also programmiert ist es ja schon, du musst nur die Models austauschen, ne? Du musst einfach nur die Mäuse gegen Aliens austauschen.
Ja, aber du schießt ja dann trotzdem mit dieser Spritztüte, die an deinem Wagen da dran ist.
Ja, die malst dann ein bisschen grau an, dann sieht das aus wie eine Knarre, also geht auch irgendwie.
Ja, perfekt, alles klar.
Ich hab Everything Everywhere All at Once, die Achterbahn.
Ach du Scheiße, ja.
Stell dir das mal, was für ein abgefucktes Ding das wäre, wenn du durch verschiedene Universen und dann jedes Mal, wenn du wechselst, kommt dann irgendwie so ein Lichttunnel, durch den du durchfährst und dann beschleunigt die Achterbahn einfach und dann plötzlich hältst du an und dann kommen Leute mit riesigen Wurstfingern, die dich dann anfacken oder so. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen.
Ja, das stimmt. Das, ja, machen wir. Für die Adrenalin-Junkies hätte ich das auch gerne als Themenachterbahn. Du setzt dich da rein, du schnallst dich an wie in einem Flugzeug und Top Gun Maverick-mäßig wirst du da abgeschossen mit, keine Ahnung, 300 km/h und das Ding brettert wie ein Fighter-Jet da über die Schienen.
Krass. Das, aber auch in einem Flugzeug dann drin?
Nein, aber du hast dann quasi, also es gibt ja immer unterschiedliche Sitze und du sitzt dann quasi wie in so einem kleinen Cockpit. Weißt du, hast vielleicht vorne noch so ein Lenkrad, wo du dich dann so festhalten kannst. So ein Gurt wie im Flugzeug und dann schießt du da über die Schiene. Und dann gibt's vielleicht
eine Schraube. Da musst du auch die G-Kräfte außer Kraft setzen, ne? Also da musst du schon im Prinzip deinen Bauch irgendwie in den Ohren spüren. und dann irgendwie so 40 Schrauben hintereinander und so.
Ja,
so
genau.
Richtig abgefuckte Scheiße, wo wirklich so 4 Leute am Tag nur drauf wollen.
Ja, und wo auch 3 bewusstlos werden einfach dann,
weil
so viele G-Kräfte sind.
Genau, wie bei SpongeBob in dieser Handschuhwelt, ne, dieser, wo die vorher was unterschreiben müssen, dass deren Rückgrat rausgeballert wird, wenn die auf diese Attraktion rausgehen. Ja, ich habe noch eine Sache, und zwar dachte ich mir, ist vielleicht eine schöne Kombi. Ein Kinderkarussell, aber im Nightmare on Elm Street Style, mein Gott.
Schön.
Ja, dass man dann so, keine Ahnung, die größten Hits von Freddy Krüger einfach dann als kleines Wägelchen, wo man sich reinsetzen kann, ne, so vielleicht so eine Schaukel mit drauf, wo dann so, keine Ahnung, oben an der Decke hängt dann irgendjemand und dann so die Muskeln sind dann so die, ne, die Fäden, die das Ganze dann festhalten oder so. Auch als Kettenkarussell natürlich möglich. Ja, das finde ich schon schön.
Klingt süß. Also wenn ihr irgendwie Ideen braucht für euren Freizeitpark, gerne hier euch bedienen.
Kein Problem, wir stellen euch ein Konzept zusammen.
Ich hätte ansonsten noch, ist ja sehr naheliegend, eine Zaubershow wie bei Prestige, einfach in so einem 18. Jahrhundert-Setting und dann, aha, hier ist er plötzlich durch die ganze Welt teleportiert worden, jetzt steht er hier, wie geht das nur?
Aber mit den Ehrlich Brothers, bitte.
Nee, wirklich, ihr braucht da kein Auto herbeizaubern und so, macht mal so eine True-OG-Zaubershow wie früher.
True-OG.
Ja, also, die haben ja ganz andere Möglichkeiten jetzt durch Technik oder so, aber damals so zu Prestige-Zeiten, da musste noch richtig händisch gearbeitet werden, ja?
Ja.
Da musstest du so richtig
mechanisch. Ich möchte auch, dass jemand dann aus dem Zylinder eine Taube rausholt.
Ja.
Und dann mache ich, oh.
Wo ist denn die Taube jetzt hin? Man weiß es nicht.
Sie ist weg. Wie ist sie? Also der muss die Taube ja da irgendwie rausgezogen haben. Die war ja, die kann ja nicht vorher schon da drin gewesen sein. Ne? Das ist unmöglich.
Das gucke ich mir gerne
abgefahren.
An.
Abgefahren. Ja. Wirklich abgefahren. Ja, das dazu. Ich würde jetzt einfach sagen, da machen wir jetzt kein Rating, weil es einfach alles großartige Ideen sind. Ja,
das stimmt.
Aber ja, das war schön, dass wir das mal gemacht haben.
Ich bin auch immer noch dafür. Wie gesagt, packt alles in einen Freizeitpark und ich würde mir eine Dauerkarte holen.
Boah, ja, das wäre schon geil. Also ich würde auch gerne noch mal so einen Freizeitpark irgendwie gestalten. Ne? Hätte ich schon Bock drauf.
Ja. Also wie gesagt, falls ihr 2 Leute braucht, die das können, meldet
auf jeden Fall. Wir sind Experten in dem Bereich.
Hatte ich angefangen? Hattest du angefangen?
Du hattest angefangen.
Ja, dann hatte ich jetzt die Kategorie die besten oder schönsten Filmplakate. Ist jetzt nicht 5-mal um die Ecke gedacht, aber ich dachte mir einfach, wir hatten letztens uns so abgerantet darüber, dass alle Filmplakate nur noch so aussehen, dass irgendwie große Köpfe der Schauspieler draufgeklatscht werden. Aber es gibt ja ein paar sehr, sehr ikonische oder schöne Motive einfach, wo sich Leute Gedanken gemacht haben. Das wollte ich jetzt hier mal zusammentragen.
Also ich sag mal, mir ist das auch ein bisschen schwer gefallen, weil es gibt wirklich viele fantastische Motive. Die jetzt abseits dieses Standards, ich packe jetzt alle 40 Charaktere auf ein Plakat und die stehen dann alle irgendwie nebeneinander. Ne, und außerdem hat jeder Film auch meistens mehrere Plakate, dann hast du Charakterplakate, dann hast du vielleicht nochmal ein paar kreative Dinge, dann hast du den Hauptplakat, also das ist eine sehr schwierige Kategorie, muss ich mal sagen.
Das stimmt, ja.
Aber ich habe jetzt einfach mal angefangen mit Midsommar.
Oh, ja, mit dem Mädel, was irgendwie nicht so ganz glücklich aussieht, ne?
Man sieht ja Florence Pugh vorne drauf, mit ihrem lustigen, mit ihren blonden Haaren, ne, und ihrem Blumenkranz und ihrem, zumindest angeschnitten sieht man das Outfit, ne, dieses, ich sag mal, nordisch-schwedisch angehauchte Outfit. Allerdings guckt sie nicht so glücklich auf dem Plakat aus irgendeinem Grund. Und das ist halt dieses, das hat für mich so ein bisschen die, diese Zweischneidigkeit des Films. Du hast halt einen Horrorfilm, der durchgehend im Hellen spielt und eigentlich in einer sehr wohligen Atmosphäre ziemliches Leid herbeibringt. Und das ist halt diese, das zeigt das Plakat schon sehr, sehr gut. Deswegen dachte ich, das ist ein gutes Beispiel.
Es gibt ja auch noch eine andere Version, wo sie auch blutet am Kopf. Aber das ist auf dem Originalding, glaube ich, jetzt nicht drauf, ne? Was, wo sie noch ein bisschen näher zu sehen ist. Aber das stimmt. Das sieht, es sollte glücklich aussehen, aber es sieht irgendwie dann dadurch sehr, sehr spooky aus.
Ist halt auch in dem Film selber, also gerade die Art und Weise, wie sie weint und schreit und ihre Mimik, es macht auch so viel aus in dem Film, weil du gleichzeitig dieses, ne, das ist halt wie bei Joker auch gewesen. Er lacht, aber man sieht ihm an, dass er nicht wirklich lacht, ne? Mhm. Das ist, und das ist halt bei ihr auch in dem Film gewesen und das finde ich cool, mag ich sehr gerne.
Ich hatte auf jeden Fall als erstes das Plakat von Der Pate. Also Marlon Brando, so ja, halb im Schatten, gibt's ja auch ein paar Varianten, so in schwarz-weiß, einfach nur ein so ein Dude, der da so steht und darüber The Godfather, finde ich schon sehr, sehr classy, dass es auch gar nicht mehr braucht, weißt du, du brauchst nicht, musst nicht alle Köpfe draufpacken von den Leuten, die damit machen, einfach nur ein so ein Dude, es sagt überhaupt nichts über den Film aus, aber es wirkt irgendwie trotzdem sehr, sehr atmosphärisch.
Aber in Kombination mit dem Logo sagt das schon sehr viel aus, finde ich, das ist ja dieses... Also das Logo allgemein finde ich großartig, ne? Dieses von der Marionette, dieses Holzkreuz, was mit den Fäden dann in der Hand da ist und das zu der Schrift führt. Wirklich, wirklich tolles Logo. Ja, stimmt, finde ich gut. Ja. Ich habe noch aufgeschrieben, Zurück in die Zukunft. Mag ich so gerne das Plakat.
Ja, das Iconic. Sieht auch einfach schön aus von den Farben, ne?
Ja, es ist auch komplett von Hand gezeichnet. Und das muss ich sagen, das fehlt mir auch so heutzutage oft. Das war ja damals natürlich dessen geschuldet, dass nicht, also da gab es nicht viele Möglichkeiten, sowas zu machen. Ne? Photoshop war jetzt noch nicht in den 80ern groß und am Start. Und dann haben sie halt Künstlern das in der Hand gegeben und die haben sich was überlegt. Und das ist schon wirklich ikonisch.
Das stimmt, ja.
Mag ich.
Kann ich so unterschreiben. Ich hatte, und das ist für mich eigentlich immer so, das ikonischste Filmplakat, und ich würde auch fast sagen, das Beste, Der Weiße Hai.
Ja.
Ne, also einfach nur dieser Mensch, der da oben schwimmt und dieser riesige Hai, der da von unten kommt. So ein unangenehmes Gefühl, was das alleine kreiert, dass ich finde, also so, es gibt fast kein besseres Plakat.
Ich muss auch sagen, also das ist jetzt nicht Kritik an den Film, aber ich muss sagen, ich finde das Plakat besser als den Film.
Aber ey, Leute, super Plakat immerhin. Super Plakat gemacht.
Der Film ist nicht scheiße, aber das Plakat ist so fantastisch, das ist halt wirklich, das ist so ein Bild, das könntest du als Ölgemälde, könntest du dir das in die Wohnung hängen oder so.
Ja, und weißt das du, war halt so auch ein Plakat, wo halt wirklich noch Kunst geschaffen wurde und nicht so, wie gesagt, alle Köpfe drauf, sondern ich warte darauf, dass es wieder Plakate gibt, die so eine Stimmung erzeugen, wo ich sage, boah, ich hab Bock, diesen Film zu sehen. Und nicht nur, weil da halt, keine Ahnung, Robert Downey Jr. mitspielt, sondern weil die Stimmung des Films mich anzieht.
Ja, Filmplakate ist halt leider ein Marketinginstrument, ne? Das ist das Problem. Und deswegen ist halt wie bei allen anderen Marketingthemen, sehen dann je nach Generation oder nach wie heißt es, Jahrzehnt, sehen dann halt die Plakate oft immer gleich aus, weil es halt einfach funktioniert, weil die Leute drauf anspringen. Und gebe ich dir aber recht, also ich bin auch eher ein Fan von so künstlerischen Sachen. Das hast du aber auch bei Albencovern, finde ich, ein bisschen. Also nicht so das ganz stimmt. So krass wie bei Filmcovern, aber wenn man jetzt, ich bin halt ein großer Pink Floyd-Fan und wenn man sich die Geschichte hinter den Covern von Pink Floyd mal anguckt, was die da die für geniale Künstler rangeholt haben, damit die ein einzigartiges Cover hinbekommen, heftig, wirklich, wirklich geil. Also da kann man sich stundenlang mit beschäftigen mit dem Thema, genauso wie mit Filmplakaten.
Ja, ich glaube, ich habe noch Dark Side of the Moon ist ja so das bekannteste Albumcover überhaupt auf der Welt.
Ja, Dark Side of the Moon, aber zum Beispiel auch Wish You Were Here ist auch fucking großartig, wo sich dann zwei Männer die Hand geben und einer von denen hat so einen Aktenkoffer in der Hand und brennt einfach.
Mhm, ja.
Na, solche Sachen halt einfach. Also das es ist die Fantasie von manchen Künstlern, die möchte man einfach haben, das sowas dann auf die Bühne zu bringen, und wird leider immer weniger. Und ich habe auch wirklich Sorge, dass durch AI
ja
das Ganze noch weiter in Vergessenheit gerät. Ich hoffe einfach nicht. Ja.
Schauen wir mal.
Ich habe noch zwei andere Plakate. Ich war mir nicht sicher, welchen davon ich nehmen will. Ich habe jetzt mal zwei Horrorfilme genommen. Der Exorzist und Schweigen der Lämmer.
Schweigen der Lämmer habe ich auch aufgeschrieben.
Ach, cool.
Ja. Da hast du ja auch diese Motte, wo ja eigentlich so ein Menschenkörper irgendwie drin ist, was man irgendwie gar nicht erst so sieht.
Ja.
Also finde ich sehr cool. Und der Exorzist ist auch ein Plakat, was ich nie mit dem Film eigentlich so richtig verbunden hatte. Also ich kannte das Plakat, ich kannte den Namen vom Film, aber ich wusste nie, dass das dazugehört, weil es auch nicht so ganz ersichtlich wird dadurch. Aber trotzdem sehr, sehr cool.
Aber das Plakat gibt halt einem schon dieses unwohle Gefühl. Das mag ich total gerne. Da steht nur ein Mann in einem mäßig beleuchteten Eingang von einem Garten vor einem Haus an der Straße. Die Laterne leuchtet und man sieht ihn mit dem Hut einfach stehen und es steht nur der Exorzist drüber. Und es ist simpel, aber es verleiht dir direkt das Feeling von dem Film. Und das ist das, was für mich so gute Plakate oder Covers einfach ausmachen. Dass du halt ohne viele Worte dir einerseits das Plakat gerne anguckst. Also das lange dir anguckst und vielleicht findest du ja noch ein paar Details. Und dass es halt das Feeling von dem Film irgendwie auch widerspiegelt. Ne?
Ja, das stimmt. Dann gehe ich auch ganz schnell durch. Ich habe noch Shining, wo Jack Nicholson einfach durch diese Öffnung in der Tür völlig psychopathisch guckt.
Wobei ich das schon wieder ein bisschen zu einfach finde.
Findest du?
Ja, also das ist ja einfach eine Szene aus dem Film.
Ja,
ist natürlich ikonisch, aber ist es wegen der Szene ikonisch oder wegen dem Plakat?
Ja, aber allein, also ich fand die Szene gar nicht so ikonisch, wie ich das Plakat geil finde, aber allein dieses absolut psychopathische, ja, er lacht ja auch so ganz komisch irgendwie, führt schon dazu, dass so eine Stimmung erzeugt wird, die du dann die ganze Zeit in dem Film so mitträgst, weil du weißt, am Anfang ist noch alles gut, aber dieses Plakat suggeriert ja schon, da kommt ja noch mal was, weißt du? Und dann ist dieses ganze Ruhige auch irgendwie mit ganz viel Unbehagen verbunden.
Aber würdest du nicht, also wir hatten ihn ja hier schon besprochen, weil er auf der Liste war, würdest du dann nicht eher sagen, dass das Plakat am Thema vorbei ist, weil man mit einer völlig falschen Erwartungshaltung rangeht?
Nee, ich fand den Film einfach nicht so gut. Also ich finde das schon gut, dass man weiß, okay, irgendwas passiert, was dazu führen könnte, und alles, was so am Anfang ist, wirkt trügerisch und erzeugt dann dadurch so einen Grusel, dass du halt so eine Spannung aufbaust dadurch.
Ja. Na gut, okay. Was hast du denn noch?
Ich habe noch E.T., also dieses fliegende Fahrrad vor dem Mond.
Oh ja.
Finde ich auch sehr, sehr schön. Wirkt auch, also ich habe den Film auch immer noch nicht gesehen. Ich weiß, scheiße.
Okay.
Ja.
Aber der war auch immer noch nicht auf unserer Liste, ne?
Nee. Aber es wirkt ist so magisch. Einfach so ein fliegendes Fahrrad mit so einem Ding da oben im Korb vorne drin.
Ja.
Das habe ich auf jeden Fall, Moonlight finde ich noch sehr geil.
Warte, ganz kurz zum E.T.-Plakat, ne? Ich mag die Version viel lieber, wo keine Finger vorne drauf sind.
Ja, das meine ich auch.
Weil es gibt ja noch mal das ist, glaube ich, irgendwann gängiger geworden, wo halt der Finger von E.T. und der von dem Jungen da irgendwie
Nee, ich meine auch nur das, als würdest du in den Himmel gucken, ein bisschen Bäume, ja. Mond und ja. Dann
das Fahrrad. Ist wirklich großartig, ja.
Ja. Dann habe ich Moonlight, das ist Neueres, wo drei Lebensabschnitte der gleichen Person gezeigt werden und ja, du ein Gesicht vorne drauf hast, aber drei geteilt aus drei verschiedenen Zeiten, finde ich auch sehr, sehr geil umgesetzt.
Auch stark, ja.
Und, Parasite, das finde ich auch sehr, sehr cool. Personen, die irgendwie zensiert sind, manche mit schwarzen Balken, manche mit weißen Balken, und vorne liegen einfach so Füße von so einer toten Person.
Aber man muss auch einfach sagen, Parasite, wenn man mal googelt, da gibt's eine, warte, ich schick dir mal das Bild. Ich habe ja auch tatsächlich mir damals zwei Mediabooks gekauft und ein Steelbook.
Dieses Comic-Ding wahrscheinlich, meinst du, ne?
Ja, genau. Ich hab dir das mal geschickt, da sind halt mehrere, die Coverart sind alle so holy shit, so großartig.
Ja.
Wirklich wunderschön. Also da gibt's jetzt so eine Zusammenfassung auf Google, habe ich hier gefunden. Da sind sechs Cover nebeneinander. Krass, also
Das stimmt, ja. Und zwei Sachen habe ich noch. Truman Show hat mir gerade schon, finde ich auch das Plakat sehr, sehr geil, wo er da einfach auf dieser riesen Leinwand ist, die dann so millionenfach gestreamt wird, wo er einfach schläft.
Ja. Ja,
immer noch ein bisschen spooky. Und Rocky 4.
Rocky 4?
Ja, also ich weiß nicht, ob du das im Kopf hast. Das ist das, wo er so jubelnd
guck mal nach.
In der Amerika-Flagge ist. Und ich finde das auch so ikonisch. Ich dachte immer, das wäre aus dem ersten Film, aber das ist aus dem vierten einfach.
Okay, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Der kam jetzt ein bisschen überraschend, okay.
Ja, aber das ist so der ultimative Rocky-Moment für mich. Nach dem hier auf der Treppe natürlich. Aber finde ich auch sehr, sehr geil irgendwie und steht so symbolisch für die ganze Reihe.
Aber ich finde faszinierend, dass du eher, wobei, ja, kann man jetzt nicht so pauschal sagen, aber dass von deiner Auswahl her sind es eher Plakate, wo man einen Ausschnitt aus dem Film sieht, ne?
Stimmt.
E.T., Rocky, ja. Shining, das sind ja alle Plakate, wo im Prinzip eine Momentaufnahme aus dem Film da ist.
Ja, ja, also künstlerisch, also es gibt ja gar nicht so viel Kunstwerkfilme, weißt du? Oder Plakate. Du hast ganz viel, ja. Wo halt irgendwie so, ja, Figuren so ausschnittsweise sind, auch bei Herr der Ringe oder so, ne? Oder Star Wars, irgendwie, das ist ja dann so eine Collage. Aber so richtig artmäßig hast du dann doch ganz, ganz wenig nur.
Ja, es sind meistens dann die Fanarts, die dann am Ende genau. Hier zum Beispiel, habe ich gerade mal geguckt, weil ich meine, ich hatte mal sowas gesehen zu 2001 Odyssee im Weltraum. Da ist das eigentliche Plakat gar nicht so stark, aber die Fanarts dazu sind krass, wirklich. Also ja. Da hat dann auch jemand einfach sich inspirieren lassen von dem Film und nochmal ein Plakat im Stile von XY gemacht und ja, da gibt's wirklich viele, viele Sachen. Ist ja auch das Schöne, ne, wenn man halt so ein bisschen mehr in diesem Sammelthema drin ist, oft bedienen sich dann auch die Hersteller von Steelbooks oder von Mediabooks oder so an Fanarts, anstatt das Originalcover zu nehmen, dass du einfach das nochmal in dein Regal stellen kannst. Finde ich sehr, sehr geil.
Wobei ich dieses Bild von Odyssee im Weltall einfach nur dieses Hell-Licht,
ja, ist auch stark.
Finde ich auch sehr, sehr geil.
Ja, ja, ja.
Ja,
ja, dazu. Schönes Thema. Also da könnte man auch stundenlang wieder drüber reden. Filmplakate, einfach, weiß ich nicht, da würde ich in ein Museum für gehen und mir das in Ruhe alles angucken. Das ist wirklich Kunst im hohem Maße, wenn es jetzt nicht gerade das klassische immer mal wieder dasselbe ist. Ich hatte auch noch eine.
Ja, lass uns Kategorie. Mal ein bisschen schnell machen. Wir haben schon anderthalb Stunden,
genau.
Ich muss auch weiter.
Dann lass uns das mal schnell durchballern hier. Filme, die wirklich keine Fortsetzung benötigt hätten.
Ja.
Da fallen euch mit Sicherheit auch viele Filme ein. Ich fange mal an mit Crank. Ja, okay. Crank 2 war so eine Scheiße weiterhin. Das sage ich immer und immer wieder. Crank 1 war wirklich witzig, super innovativ, aber Crank 2 hat dieselbe Scheiße nochmal aufgewärmt und in grün erzählt. Mochte ich gar nicht.
Ja, habe ich nicht gesehen, aber kann ich mir gut vorstellen. Ich habe auf jeden Fall König der Löwen 2, Simbas Königreich.
Ja. Warte, du meinst, davon sollte es keinen dritten Teil geben oder meinst du jetzt König der Löwen?
Also, nee, also ich meine König der Löwen und dann daraus folgen König der Löwen 2. König der Löwen 3 natürlich wieder ikonisch, ne? Timon und Pumbas Licht.
Ja, auf jeden Fall, iconic Movie.
Aber
ja, habe ich übrigens auch aufgeschrieben, habe ich auch auf der Liste.
Ja, was das soll, keine Ahnung, lass das einfach.
Direct on DVD ist immer schwierig, das sollte Disney eigentlich selber wissen.
Ja, ja, stimmt. Naja, ja, den hatte ich.
Ja, ich habe, wie du gerade, hattest du gerade bei den Postern, Der weiße Hai. Ehrlich gesagt kann ich mit Teil 2 bis 4 nix anfangen.
Es gibt echt mehr Teile, ne? Ja,
4 Teile gibt's davon und ich denke mir, also warum? Also der erste Teil bringt ja viel Neues mit. Wie gesagt, ist jetzt nicht mein krassester Lieblingsfilm, aber der hat ja schon viel verändert in der Filmwelt. Und,
aber der wurde ja dann auch zum Beispiel nicht mehr von Steven Spielberg gemacht und so und dann war das, glaube ich,
genau.
Für Cash.
Genau. Und das ist halt dann einfach, die Studios denken sich so, oh, lecker, lecker, Geld, Geld, gib her und Weißer Hai ist auf jeden Fall einer dieser lecker, lecker, Geld, Geld Filme, die wo es hätte wirklich keine Fortsetzung geben müssen.
Ja. Ich hatte mich auch sehr darauf gefreut auf den zweiten Teil, fand ich leider im Gegensatz zu vielen anderen richtig scheiße, Ralf Reichts 2, Chaos im Netz.
Ah,
dieses
ja.
Ganze Internet-Kackding fand ich mega zum Kotzen. Der hat auf IMDb eine 7. Ich weiß gar nicht, was ich dem gegeben habe. Eine 4 oder eine 3 oder so.
Krass.
Ich fand ihn richtig blöd. Nee.
Ja, das Schlimmste an dem Film war einfach, dass er den Hauptcharakter, den also den, ich sag mal, den Charakter vom Hauptcharakter verändert hat. Der war früher so super lieb und so weiter. Und in dem Film war der einfach nur ätzend. Der war einfach nur nervig und ätzend. Der Film hatte schon diverse gute Ideen, aber...
Ja, aber ich brauch dann auch da hier keinen Verschnitt von Google. Und ich brauch dann keinen Supervirus, was dann irgendwie da sein Unwesen treibt.
Aber ich mochte diese Geschichte mit den Prinzessinnen. Das war schon witzig.
Ja, aber du hast dann auch, also im Gegensatz zu, oder ähnlich wie bei, wie heißt es denn? Emoji Movie, hast du da auch ja irgendwie so IMDb, sehe ich gerade hier auf den Plakaten, war da drin, oder eBay war da drin. Also das sind ja auch Straight Placements wahrscheinlich einfach.
Ja.
Und irgendwie so Twitter-Kack und so. Ich finde, sobald das irgendwie so neumodern wird, verliert das völlig seinen Zauber.
Wir müssen das in die Dropbox schaffen.
Ja, genau. Ich sehe gerade hier, der eine Dude hat ein iPhone in der Hand. Ich möchte kein iPhone. Es gibt einen Google Tower. Wirklich, geht weg damit. Geht weg mit der Scheiße.
Ja. Ja, ich habe Hangover aufgeschrieben. Also der erste Teil war wirklich gut. Der zweite und dritte Teil hat die Reihe dann aber doch eher ein bisschen in Schlamm gezogen. Die waren jetzt nicht scheiße, aber die war nicht schlecht. Aber ich fand das Feeling beim ersten Teil war halt noch so.
Dann würde ich dir, ich würde dir nicht zustimmen. Ich würde sagen, der zweite Teil hat keine Fortsetzung mehr gebraucht, weil ich fand den zweiten in Thailand auch noch echt ikonisch. Aber den dritten fand ich wirklich Schwachsinn.
Ja, ich weiß das auch nicht. Also das hätte so ein, ich glaube, der Film wäre wirklich ein Klassiker geworden, wenn er es bei einem Film belassen hätte.
Ja, aber dafür war es halt zu erfolgreich und zu easy zu produzieren wahrscheinlich.
Leider.
Naja. Aber der Todd hat uns ja dann auch den Joker beschert. Also von daher danke, dass du das machen durftest.
Dementsprechend habe ich doch gerne den zweiten und dritten Teil auch gesehen, dass wir Joker mitfinanziert haben.
Ja. Also ich glaube, der erste war aus meiner Sicht jetzt auch nicht unbedingt nötig, aber Fuck You Goethe. Ja, Fuck You Goethe 2 da auch irgendwo,
wo sie waren. Boah, das ist schlimm. Teil 2 und Teil 3. Bei Teil 3 hatte ich wirklich einen kurzen Moment noch das Gefühl, so, die bringt vielleicht, also dieses, die Ernsthaftigkeit kam zwischendurch mal wieder, aber dann war es wieder völlig für den Arsch.
Ja.
Dass sie halt diese, dass die einzelnen Schüler auch nochmal so ihr Leben gezeigt haben, dass sie halt aus ärmeren Verhältnissen kommen und eigentlich gar kein Abi schaffen und dann wirklich dann in dem Moment sind, wo sie realisieren, oh, vielleicht wird mein Leben scheiße, wenn ich das jetzt hier nicht schaffe. Und dann wirklich auch, ne, dass man Tiefe bei den Charakteren gemerkt hat. Aber dann von jetzt auf gleich macht's Klick und dann war wieder alles weg.
Ja.
Also,
schade. Ja. Naja, er hat's jetzt nicht gebraucht.
Ja, mein letzter Film ist Matrix.
Ah, ja, ich hatte auch überlegt, ich hatte die dann auch gar nicht mehr so richtig, also den zweiten hatte ich nicht mehr so richtig auf dem Schirm und danach habe ich eh nichts mehr gesehen, aber da bin ich
mit jedem Film wurde es schlimmer, Teil 2 war noch okay, Teil 3 war schon echt scheiße, aber holy shit, der vierte Teil, der letztens kam, habe ich ja erzählt, meine Fresse, war das eine Scheiße, ja.
Schade, ja, aber dafür haben wir den ersten, der ist für mich auch irgendwie ein eigenständiger Film und dann hat sich's auch.
Ja, einfach aufhören danach. Mehr müsst ihr eh nicht wissen. Der Rest, den wollt ihr auch, glaube ich, gar nicht wissen, was danach noch kommt. Ja.
Ich habe noch als letzten Magic Mike, haben wir auch letztes gesehen. Ja.
Hätte es dann den ersten schon geben müssen, ist die Frage. Aber du guckst ja gerne nackige, tanzende Männer an zwischendurch mal. Dementsprechend lasse ich dir das auch einfach.
Ich weiß nicht, Magic Mike XXL, habe ich den gesehen?
Ja. Du hast doch gesagt, du hast alle Filme geguckt, bevor du da in den lustigen Laden gegangen bist.
In den lustigen Laden. Ja. Also, nee, nach eins hat's auch keinen zweiten mehr gebraucht. Das stimmt.
Schade eigentlich. So eine tiefgründige Geschichte, da hätte man bestimmt noch 20 Teile von erzählen können. Aber naja, mal abwarten.
Naja, vielleicht wird der nächste Transformers oder der nächste Fast and Furious besser.
Yes.
Deshalb stehen großartig. Die natürlich hier nicht auf der Liste. So, ja, vielen Dank. Wir sind durch. Ich muss weiter. Und
yes. Tschüss.
Es war mal wieder ein Fest. Wir haben heute wieder gut überzogen.
Ja, Mann.
Aber wir sind sehr gespannt auf eure Meinung zu den ganzen Sachen. Natürlich in die Instagram-Kommentare unter dem Post. Sowie eure Meinung zum 42er der Woche. Den gibt's dann auch nächste Woche.
Genau, 42 Podcasts auf Instagram. Da findet ihr uns. Und ansonsten hören wir uns dann nächsten Montag hier wieder in alter Frische. Macht es gut. Tschüssi.
Tschüssi, Leute.